Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Wir sind wieder da. Erste reguläre Folge im Jahr 2025. Wir sind, inzwischen ist es ja fast normal, dass wir nicht in der gleichen Besetzung jede Folge auftauchen. Deswegen sind wir zu dritt. Martin ist da, Marco ist da und der Moritz ist mal wieder da. Servus Moritz.
Servus.
Schön, dass du wieder Bock hattest, hier so ein bisschen mitzuranden. Wir haben gerade schon vorgehört, also ich glaube, es könnte wieder ein emotionaler Tag werden ohne Biene. Und dass uns keiner irgendwie runterholt mit irgendwelchen Taktikanalysen. Martin muss da vielleicht so ein bisschen einspringen.
Schauen wir mal, wie sich der Abend entwickelt.
Ja. Ja, aber vielleicht kommen wir da durch. Ansonsten rufen wir noch um Hilfe nach Berlin. Aber könnte knapp werden. Wir haben einiges zu besprechen. Wir haben nämlich noch Wintertransfers, von denen wir eigentlich ursprünglich mal dachten. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir noch gesagt, nee, da passiert eh nichts. Ne? Warum auch? Was hat auch passiert? Und das ist doch irgendwie deutlich mehr passiert, als ich jemals mehr hätte vorstellen können, dieser Winterpause. Und wir haben schon wieder 5 Spiele. Und noch so ein paar Sachen nebenher, die wir noch am Ende besprechen wollen. Ja, dann gehen wir nochmal rein. Wintertransferwoche. Moritz, was hast du erwartet und was ist gekommen?
Habt ihr denn im letzten Podcast erwartet, dass wir Gröning abgeben?
Ich glaube, so sind wir gar nicht gewesen im letzten Podcast, oder? Also in der letzten Podcast-Folge offiziell war das Gerücht ja noch gar nicht da.
Also ich glaube, wir hatten es nicht so auf dem Schirm, oder?
Nee, ich meine, ich war noch irgendwie ja zu Gast bei den Kollegen vom Mannheimer Podcast und da habe ich noch gesagt, ja, bisher hat mir doch keiner irgendwas gesagt, dass er den Gröning will. Aber wenn er haben will, fahre ich mit der Schubkarre vorbei. Und original einen Tag später kam dann, glaube ich, das Gerücht auf.
Ja, das war ja gerade zu den Zeiten des, Schanzer Fantreffens. Vielleicht erinnert sich jemand von euch oder ihr wart vor Ort. Ein Spektakel jedes Jahr im Schanzer Terminkalender. Und da wurde ja von, ich meine, Didi Beiersdorfer gesagt, dass quasi Interesse aus Berlin an Gröning besteht und man ja finanziell durchaus Interesse hätte, ihn abzugeben, wenn das Angebot stimmen würde. Und ich glaube, das war dann schon irgendwie eine Zeit lang meine Erwartungshaltung, dass man ihn abgibt, um dann wiederum ein paar Wochen später zu lesen, dass, ich glaube, die Hertha sich ihm geeinigt hat, ihn im Sommer ablösefrei zu holen. Sicherlich auch mit einem attraktiven Handgeld, vermute ich jetzt mal. Dürfte für Gröning wahrscheinlich spannender gewesen sein. Und dann habe ich mir gar nicht so viel erwartet, um dann wiederum aber auch trotzdem enttäuscht zu werden, oder?
Von was?
Von allem. Also, wobei man fairerweise sagen muss, Simeoni abzugeben, mich jetzt nicht so enttäuscht hat, weil man irgendwie von ihm jetzt auch nicht so viel gesehen hat. Zumindest in meiner Erwartungshaltung hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet von Nationalspieler, der irgendwie bei Frankfurt ja schon hoch gehandelt wird, zumindest dort den Social Media Kommentaren aus Frankfurt damals, der jetzt wiederum auch zu einem Zweitligisten gewechselt ist, aber da jetzt so viele Minuten mehr sammeln wird, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich denke, man konnte von ihm schon ein bisschen mehr erwarten, als dann halt, was hat er gemacht, 2 Totopokalspiele und ich glaube ein Ligaspiel
bei uns. Ja, wie das ich selbst wahrscheinlich auch erwartet habe, ne? Also es ist jetzt auch nicht so, also war er irgendwie in den 2 Spielen schlecht, ich kann mich ja gar nicht mehr erinnern an die Spiele, die er gespielt hat.
Ich weiß nicht, gut, das eine Spiel war gegen Kaiserslautern, glaube ich, im DFB-Pokal, oder? Da hat er gespielt. Und dann im Toto-Pokal noch ein bisschen. Und ich meine, irgendwie ein Ligaspiel, oder? War Funk mal irgendwie krank oder verletzt, irgendwie sowas. War das in Bielefeld oder so, dass wir dann noch verloren haben sogar. Ja, also, was Simeoni angeht, kann ich irgendwie aus allen Seiten verstehen, dass man die Leihe im Winter irgendwie abbricht. Also aus Frankfurter Sicht verstehe ich es, aus Simeoni-Sicht verstehe ich es, aus FC Ingolstadt-Sicht. Ja, also hilft dir jetzt auch wahrscheinlich dann nichts großartig weiter, dass du irgendwie zwar eine gute Nummer 2 hast, aber die dir dann ja auch irgendwie über den Sommer hinaus nicht bleibt. Verstehe ich schon. Ich verstehe es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was er dann quasi jetzt in Lautern, was das an der Simeoni-Situation ändert, also dass es uns wurscht sein kann. Aber
ja, die Frage ist ja auch so ein bisschen, ich fand es erstmal schon merkwürdig, dass er geht, weil du gibst einfach deinen zweiten Tor, also da war ja noch nicht bekannt, dass irgendwas anderes passiert ist, du gibst erstmal einfach deinen zweiten Tor ab, um dann noch Bela zu haben, aber deinen eigenen, also Pona dir ausgeliehen zu haben, da war ja noch die Frage, holt man dann gleichzeitig Pona zurück, das wäre auch irgendwie komisch gewesen, aber in dem Moment, in dem wir abgegeben haben, fand ich schon erstmal weird, also jetzt so ein Gesamtkonstrukt gibt es ja dann wahrscheinlich irgendwann mal Sinn.
Aber hast du dann, nachdem wir ihn abgegeben haben, damit gerechnet, dass wir so einen neuen Torwart holen, der dann auch die Position einnimmt? die eingenommen hat?
Nee, gar nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, wir holen schon einen, aber sicherlich jetzt nicht, dass der 5 Minuten, nachdem er hier gelandet ist, direkt das erste Spiel spielt.
Ja, hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Also ich dachte auch, dass ja quasi der Grund, warum Simoni abgegeben wird, der ist, dass man sagt, Funk ist unsere klare Nummer 1 und Simoni kommt nicht an ihm vorbei. Ja, und absolut. Im Endeffekt ist ja jetzt quasi, okay, wir sind mit Funk nicht zufrieden, offensichtlich, oder nicht zufrieden genug, aber Simoni ist noch schlechter. So.
Und ja. dazu musst du ja sagen, dass Funk ja letzte Saison, ich glaube, jede Minute gespielt hat oder kaum was nicht gespielt hat, zumindest nicht, weil er verletzt war oder sowas, sondern wenn er nicht gespielt hat, hat er nicht gespielt, weil er halt irgendwie Dortmund-Pokal draußen saß oder so. Ich glaube, dieses Jahr alles bis auf eben diese beiden Dortmund-Pokalspiele und einmal in der Liga, wo er verletzt war oder wo er nicht spielen konnte, das hat er jede Minute gemacht. Und Funk war ja in meiner Wahrnehmung schon jemand, der die jetzt vielleicht nicht den Aufstieg gebracht hat, aber auf jeden Fall auch keiner, der dir den Aufstieg kosten würde. Also er ist nicht negativ aufgefallen, sonst in meiner Wahrnehmung hat dann ja, ich glaube, das letzte Spiel, das er gemacht hat, in Mannheim auf jeden Fall auch recht ordentlich gespielt, war dann ja auch irgendwie Kicker 11 des Tages und sowas. Und dann holst du aber halt trotzdem irgendwie einen Torwart, der in dieser kostenangespannten Zeit, wie man es irgendwie auch immer wieder hört, dann ja einen Standtorwart oder einen Torwart, der zumindest Ambitionen auf Standtorwart hat, aus Paderborn und stellst ihn ins Tor.
Aber ich möchte kurz mal dazwischen rein. Läuft Funks Vertrag im Sommer aus?
Ja.
Weil ist das nicht, also für mich war das eigentlich ein ganz klarer Rückschluss. Ist es klar, dass wir mit Funk nicht verlängern, weil er und wir oder wie auch immer nicht verlängern wollen und deswegen holst du jetzt einen Torwart, baust ihn jetzt auf, positionierst ihn jetzt direkt als Nummer 1, weil du weißt, der Funk bleibt dir eh nicht. Das war das Einzige, was für mich logisch ist, weil ich war nicht unzufrieden mit der Leistung von Funk irgendwie diese letzten anderthalb Jahre.
Ich meine, Funk ist jetzt 2,5 Saisons da, glaube ich, oder? Ja. Ich glaube, in der ersten Saison haben wir unglaublich viel über ihn geschimpft. Letzte Saison war wirklich
gut.
Solide, gut, ja, und, oder gut. Und diese Saison finde ich ihn solide, aber mit jetzt nicht so krassen Ausreißern nach unten, aber auch nicht nach oben. So.
Aber ist er dir negativ aufgefallen?
Also, du hast vorher das Mannheim-Spiel angesprochen. Marco und ich haben es beide hier gemeinsam am TV angeschaut. Und wir waren vom Funk gar nicht begeistert.
Mannheim-Spiel, das ist mein Kopfschmerz weg. Achso, ja, Spielaufbau, Pässe.
Ja, das war genau. Und ich finde, also das Thema Spielaufbau ist auch aus meiner Sicht das größte Unterscheidungskriterium zwischen Funk und Bofink.
Hey, und der Glamour-Faktor.
Ja.
Sorry.
Flair.
Ja, Flair war es.
Aura.
Ja.
Aber also, man muss schon ganz klar sagen, dass einfach der Bofink mit dem Ball am Fuß offenbar mehr in das System passt, was Sabrina spielen will von den Anlagen her. Wie das jetzt
in aber diesen auch, fünf Spielen... Aber auch, wenn man anbringt.
Genau, wie das jetzt in diesen 5 Spielen geklappt hat, da glaube ich, kommen wir dann in diesem Spiel
noch drauf. Ich finde dieses Herderlos ist immer noch interessant, weil ich denke halt, wenn du sagst, okay, ich hole mir einen Torwart, der einfach nur für mich besser passt, dann mache ich ja wirklich erstmal den Konkurrenzkampf irgendwie auf. Aber dieses ich hole Torwart und der ist sofort meine Nummer 1, das also kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwann noch Konkurrenzkampf gerade ist.
War ja schon ein Statement, ihn dann auch direkt einzustellen, nachdem du ihn ja irgendwie gefühlt genau Mittwochabend geholt hast oder so, steht er dann Samstag schon im Tor. War schon ein Statement. Zumindest wir waren alle überrascht.
Mhm. Ja, absolut. Aber also der Punkt, den ihr sagt, mit dem Vertrag hatte ich jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm von Funk, aber wäre naheliegend, dass der dann über den Sommer hinaus nicht bleibt.
Ja, und dass du halt sagst, okay, ich habe jetzt momentan eine Situation, dass ich halt vielleicht den Torwart auf dem Transfermarkt habe, den ich mir jetzt holen kann, der für mich gut passt. Und ich denke halt in dem Moment dann auch, dann macht das ganze Simoni-Ding halt auch irgendwie mehr Sinn, weil du dann sagst, okay, ich schlage jetzt zu, weil ich weiß, mit Funk verlängere ich nicht, hol mir den Bofink. Und dann ist ein Simoni halt plötzlich ein dritter Torwart. Und dass der dann natürlich, dann kannst du auch ein Kaiserslautern auf die Bank setzen. Also deswegen seitdem denke ich mir irgendwie, ergibt das so im Gesamtbild mehr Sinn. Klar, viel hätte, wäre, könnte, These, aber so habe ich es mir jetzt einfach mein eigenes Seelenheil zusammengerückt, weil ich jetzt keinen Bock hatte auf das zweite Buntic. Ja. Dann einfach irgendwie ohne Not Leute absägen.
Ja.
Ja, aber wir können ja, also sollen wir jetzt schon tiefer auf das, wenn er den Ball anbringt, eingehen oder wollen wir das dann in den Spielen
machen? Ich glaube, wir kommen dann eh nochmal drauf, oder? Dann lass uns jetzt nicht zu viel Zeit
haben. Zweimal könnten wir drauf kommen vielleicht.
Dann lass uns zum nächsten Neuzugang. Ich glaube, wir haben noch einen, oder? Also wir haben noch...
Einen Neuzugang haben wir noch einen, ne?
Ja, wir haben noch einen Dänen aus Berlin geholt.
Willst du da vielleicht mal uns durch deine emotionalen Höhen und Tiefen bringen, wie dieser Transfer zustande gekommen ist?
Ich hatte im Vorgespräch meine Emotionslage dargestellt, als ich vom Transfer geholt habe. Und zwar, wie gesagt, ich glaube, wir sind ja alle zu einem gewissen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass Gröning dann eben nicht nach Berlin geht, sondern erst im Sommer nach Berlin geht, um dann wiederum aber ein paar Stunden vor dem Transfer, vor dem Schließen des Transferfensters, einen beschämenden Instagram-Post zu sehen, in dem uns ein Transfer eines dänischen Spielers und Berlin und dann, ich glaube, irgendwie mit der Quote viel Glück in deinen nächsten Karriereschritten oder irgendwie sowas geteasert wurde und dann ein riesiges Mental Breakdown bei mir und bei meinen Freunden unterwegs war und wir dachten, okay, jetzt haben wir doch noch für einen schmalen Taler Gröning nach Berlin abgegeben, um dann wiederum, also sorry, also gar nichts gegen Christensen, aber also den Quatsch, den die Medienabteilung gemacht hat, muss man sich ja jetzt auch, also braucht man nicht, oder?
Ich liebe es so sehr. Ich muss dazu sagen, ich bin wahrscheinlich deswegen nicht geschädigt, weil ich erst auf Social Media irgendwas gesehen habe,
als schon vorbei war.
Als beides durch war.
Ja, und jetzt stellst du dir mal vor, du siehst diesen Post und denkst dir, bei 1% Akku denkst du dir, scheiße, jetzt geben wir unseren besten Spieler doch noch ab und in deinem Kopf ziehen schon die ganzen Geschichten vorbei, wie wir doch nicht mehr aufsteigen, weil keiner mehr die Tore macht. Um dann wiederum 10 Minuten später eine Laie eines 20-Jährigen aus Berlin zu kriegen, gar kein Hate gegen ihn, wirklich gar kein Hate, wir haben ihn ja verletzt gekauft anscheinend, aber vielleicht schießt er uns noch in die Liga, in die zweite Liga, will ich nichts gegen sagen, aber also die Medienabteilung, und ich versuche bei den netten
Mann zu bleiben. Hat bei dir auf jeden Fall einen bunten Punkt getroffen.
Das war riesiger Quatsch.
So verliebt in diesem Post. Es ist so geil gewesen.
Riesiger Quatsch, machen wir nicht mehr, war Bullshit.
Das war so gut. Sorry, da gehe ich einfach nicht mit. Es war so genial. Also ich muss sagen, ich finde diese Medienabteilung leider oft sehr langweilig und nicht unbedingt interaktiv und so. Aber das war die geilste Aktion, die sie je gebracht haben. Das war so geil.
Also sie haben auf jeden Fall das geschafft, was sie wollten, wenn man jetzt Moritz so zuhört. Aber also ich fand halt so ein bisschen diese Caption dann mit irgendwie alles Gute für deinen nächsten Karriereschritt oder irgendwie sowas.
Ey, ich
fand ich ein bisschen weit hergeholt, aber
was ist super
schon,
gut.
Aber es ist schon lustig. Also und vor allem, es hat ja eben nicht nur Moritz getroffen, sondern halt auch die Berliner.
Es hat halt komplett Berlin-Blau getroffen. Ja. Also da waren sehr viele angeschossen. Also da haben einige, waren da ähnlich angezündet wie du jetzt, Moritz.
Weil die erwartet haben, dass Gröning zu ihnen kommt im Winter, vermutlich, oder?
Weil sie dachten, dass halt Hertha in der Situation, in der sie sind, vielleicht doch noch was machen am Transfermarkt. Ja. Und dann wohl doch eher angepisst waren, dass jetzt ihr scheiß Verein. Also ich habe sehr oft gehört, jetzt wird unser Verein noch, was dürfen wir eigentlich als für so, du flexst ja eh immer irgendwie Mature Language und so, oder? Das ist ja scheißegal, was ich sage. Also, jetzt werden wir auch noch von Ingolstadt gefickt und sowas. Also das fand ich schon super lustig. Also ich habe es so gefeiert.
Ja, auf jeden Fall an der Stelle auch noch viel Erfolg mit Stefan Leitl.
Ja.
Und André Mijatovic, oder?
Ja.
Das ist gut, ja.
Aber das ist definitiv auch Strong Contender für Social Media Aktion des Jahres.
Ja, yeah, also da kommen wir noch auf jeden Fall drauf
zurück. Auch wenn jetzt der Valentinstags-Post auch nicht so schlecht war. Habt ihr den gesehen?
Ja.
Das fand ich auch schon schlecht, aber ich fand es irgendwie, eigentlich fand ich es ganz niedlich. Und wahrscheinlich hätte das in anderen Jahren als Social Media Aktion des Jahres gereicht, wenn man nicht vorher halb Hertha hops nimmt.
Aber das den auch gleich noch auf die Liste nehmen, nur dass wir...
Ja, nimm mal drauf, dann haben wir, sonst ist ja wieder blöd, dann haben wir nichts mehr abstimmen.
Wenn du noch bei Social Media Post des Jahres bist, kannst du doch super die Überleitung zum letzten Transfer im Winter nehmen, zu Max Dittgen, der nach Duisburg geht und dessen Frau einmal über ihren Aufenthalt in Ingolstadt drüber gerannt ist.
kann man den auch noch aufnehmen? Den Social Media Post von Max Dittgens Frau. Hat Max Dittgens Frau auch einen Vornamen?
Oh, das weiß ich nicht, muss ich gestehen. Also vermutlich hat sie einen Vornamen und wird nicht Max Dittgens Frau genannt. Bestimmt auch.
Ich weiß nicht, wie das im Ruhrpott so läuft.
Ja. Sorry. Aber sie hat auf jeden Fall mit ihrem Social Media Post den Transfer auf jeden Fall einen Tag vorher geleakt, indem er offiziell wurde. Keiner hat es gesehen. Aber sie hat es auch nicht gesehen, oder?
Sie ist wohl nicht Influencer.
Nee, aber sie hat auf jeden Fall in dieser Zeit oder in diesem Post auf jeden Fall krass über ihre Zeit in Ingolstadt hergezogen, wie schwer sie es hatte. Von dem her bleibt uns wohl freundlich nur zu sagen, viel Glück in Duisburg, in der Heimat.
Echt mal eine schöne Stadt.
Ja.
Ja. Wollen wir da auch noch kurz irgendwie sportlich drüber sprechen oder ist da eigentlich
ach so,
auch gar ja, nicht so viel zu diskutieren?
Eigentlich ja schon. Also eigentlich ist es ja schon so ein, das war doch mal so ein Königstransfer, oder?
Ja, absolut. Damals aus, wo haben wir den geholt? Von St. Pauli, oder? Mhm. St. Pauli, ich glaube, er war damals sogar Stammspieler.
Ja, das war ja auch so ein Rüdiger Rehm-Transfer damals. Der hat mit dem schon irgendwo an, mindestens in Wien, oder? Aber auch noch irgendwo anders möglicherweise irgendwie schon zusammengearbeitet. Und
wer hat den sportlich zu beantworten? War das schon Beiersdorfer?
Rehm war eine Beiersdorfer.
Es muss, ja, es muss. Ja. Beiersdorfer
wahrscheinlich ist ja noch nicht gegrillt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also würde ich auch Dittgen, wenn ihr mich fragt, ist es auf jeden Fall in den Top 5 zwischen Erwartungshaltung des Transfers oder eher Rolle des Neuzugangs, die ihm irgendwie zugeschrieben wurde und verfehlt im Rückblick.
Ja, wie wir uns einfach kollektiv jedes Mal gesagt haben. Aber wenn der Dittgen jetzt dann fit ist, dann haben wir da offensiv noch einen ganz neuen Zug drin.
Wart ihr aber persönlich nicht an dem Punkt, wo ihr Max Dittgen wird fit schon gestrichen habt in eurem Kopf, sondern man ja irgendwie auch vom FC gehört hat, Sportinvalide und sowas, also eher die Erwartungshaltung, dass er gar nicht mehr spielen wird und dann er doch wieder irgendwie gespielt
hat? An dem Punkt war ich, glaube ich, nie, aber naheliegend wäre es gewesen, aber irgendwie habe ich immer gedacht, boah, ja, komm, bis er dann mal ein paar Spiele gemacht hat und ich mir dachte, na gut, ist auch egal, ja, weil naja, so, sorry, da kommt jetzt nicht so viel. Hast jetzt nicht so viel verpasst die letzten zwei Jahre, aber ich war ja, da sehr
optimistisch. Es war einfach so ein kontinuierliches nach unten gehen im Sinne von, okay, wir haben da noch einen auf einer Offensivposition, der wirklich wichtig ist, der auch mal das Joker kommen kann, der auch irgendwie noch im Kader ist. Hinzu, ich habe Max Dittgen eigentlich vergessen, also als die Meldung dann letztendlich kam, hatte ich war ich eh überrascht davon, dass er noch da war.
Ja, ja, also. Man hat das Soleimani-Rolle am Ende. Da hast du jeden eingewechselt und den Dittgen nicht.
Ja. Und aber im Rückblick auch schon schade. Ich meine, Moritz, ich erinnere mich noch, dass wir irgendwie auch mal mit ihm bei einem Treffen mit den Spielern war Max Dittgen auch mal dabei. Da fand ich ihn eigentlich schon auch sympathisch und interessiert auch so ein bisschen an der Fanszene.
Er hat auf jeden Fall im Sommer in diesem Dauerkartenfest, das immer am Ende der Saison gab, war dieses Mal so ein bisschen anders und familiärer, indem sie dann im Sportpark daher so verschiedene Stationen aufgebaut haben, wo du Fußballtennis mit den Spielern zocken konntest und sowas. Und da war er auf jeden Fall einer der coolsten Leute, die da so rumgelaufen sind. Und auch von den Leuten, die irgendwie schon Bock hatten, sich dann auch mal mit der Fanszene und den Fans auseinanderzusetzen. Und auch irgendwie auf sämtlichen Ingolstädter Volksfesten dann ja mehr geglänzt als der Rest, oder? Also gerade am Battlemarkt und so war er schon cool unterwegs und ja, also hat sich auch mit der Kultur hier zumindest augenscheinlich ganz wohl gefühlt.
Hatte ja auch Zeit.
Ja, genau. Schade, das nur er.
Gut, und jetzt quasi ja dann auch im Kaderplatz wahrscheinlich ersetzt durch diesen Gustav Christensen. Aber können wir jetzt halt einfach gar nichts dazu
sagen. Ja, gar nichts zu sagen. Also ich habe nur mal irgendwo gelesen, dass er angeblich schnell ist. Und das ist ja schon mal gut für den Kader, weil wie oft haben wir gesagt, alles haben wir nur keinen, der irgendwie halbwegs laufen kann.
Ah, Dennis Seiler wird dir jetzt schon irgendwie ein bisschen aufhört, den Nachricht schreiben, aber.
Ja, Dennis, es tut mir wirklich leid, aber ich möchte, dass nicht immer alleine dem Ball hinterherlaufen muss, der von Lorenz irgendwo ins Nichts geprügelt wird. Deswegen sind wir froh, dass noch einer schnell laufen kann.
Nee, aber seid ihr insgesamt jetzt mit den Aktivitäten auf dem Transfermarkt zufrieden?
Ich würde die Gegenfrage stellen. Was hättest du denn noch gern gehabt?
Ich hätte gern Gröning verkauft.
Ja, gut, jetzt haben wir also diese Gröning-Thematik haben wir jetzt gar nicht mehr zu Ende diskutiert, genau. Ehrlich gesagt, ne?
Die Gröning-Thematik, ihn zu verkaufen, macht doch nur Sinn, in meiner Wahrnehmung, wenn du wirklich aufs Geld angewiesen bist. Also doch nur aus
finanziellen... Ja, wenn es genug gibt halt.
Genau, wenn es genug gibt und du das Geld brauchst. Ja. Aber sportlich würdest du ihn ja jetzt nicht abgeben. Weil ich meine, nee. Am Ende des Tages ist er schon, ich weiß gar nicht, ist er Top-Torschützenkönig sogar in der Liga? Das weiß ich nicht. Aber
zumindest zu dem Zeitpunkt.
War das zumindest zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall, in deinem Team ist er der Typ, der die Buden gemacht hat. Ob er jetzt spielerisch da vorne der Beste ist und so, weiß ich nicht. Aber er hat zumindest die Buden gemacht und ist halt da gestanden, wo du die Tore eben auch machst. Also willst du den Sportler nicht abgeben. Das heißt, wenn ich ihn irgendwie ein halbes Jahr vor Vertragszeit abgebe, dann halt nur, wenn die Kohle stimmt.
Ja.
Und
hat offenbar nicht. Ja.
Genau.
Ja, wir hatten ja so ein bisschen gesehen, ab wie viel Geld hättest du denn abgegeben? Also, was hättest du gesagt, wie viel hättest du
zahlen? Ich hätte gesagt, wenn wir irgendwie um die Thematik eine halbe Mille reden, wäre ich ready gewesen zu sagen, okay, geben wir ihn ab. Ja. Aber halt auch nur, wenn du dann quasi noch jemanden hast, der dir die Buden macht. Weil Dennis Zeitler...
Paco Testro
und... Tim Heike, sorry, ich muss kurz überlegen. Tim Heike.
Bukowski gibt es auch noch übrigens.
Also die hätten mir jetzt den Aufstieg nicht geschossen.
Ja, also das sehe ich auch so, dass im Endeffekt, du hast immer noch das Ziel, wir wollen aufsteigen, ausgegeben. hast zur Winterpause einen gewissen Rückstand. Es ist nicht unrealistisch, dass du noch irgendwie rankommst, aber es muss schon auch viel für dich laufen. Und ein Faktor war auf jeden Fall, wenn du einfach nur auf die Statistiken schaust, dass der Top-Torjäger der Liga, obwohl du nicht ganz oben stehst, irgendwie in deiner Mannschaft ist, wenn du den abgibst, dann ist es schon erstmal das Zeichen, okay, wir haben Abstieg irgendwie abgeschrieben.
Und ja, auch der Typ, der irgendwie am abgezockten war, oder? Also ich weiß nicht, wann eure letzte Podcast-Folge haben wir Cottbus drin gehabt? Mhm. Ja. Also da musst du ja sagen, Tim Heike hat da das 2-1 und zwei weitere Punkte auf dem Fuß liegen, irgendwie 90 plus irgendwas, und macht die Bude nicht. Also weißt du schon mal, der Kollege wird dich auf jeden Fall nicht in Liga 2 schießen.
Bis zu dem Punkt haben wir auch gesagt, naja, also unsere Ex-Spieler treffen immer gegen uns, aber unser Ex-Spieler trifft nicht gegen Gegner. Aber ich glaube, da haben wir halt ein paar gute Gegenbeispiele. Kann man auch noch zu. Ja. Aber ja.
Ja, also was ich sagen will, ich meine, klar, am Ende hat Hertha offenbar nicht das gezahlt, was wir haben wollten. Also ich sehe auch nicht,
wenn sie ein Angebot gemacht haben.
Ich hätte als Hertha auch nicht eine halbe Mille für einen Ende 20 wahrscheinlich schon, oder? Wie alt ist Gröning? Keine Ahnung. Aber er ist jetzt kein junger, entwicklungsfähiger Spieler mit einem halben Jahr Vertrag auf Drittliganiveau da irgendwie für 500.000 irgendwie rausgekauft. Das ist irgendwie Quatsch. Vor allem, wenn der dir sowieso zusichert, dass er nach Vertragsende kommt. Aber ja, andererseits...
In der zweiten Liga kein Scorerpunkt. Deswegen, also ich habe mir auch gedacht, nee, die werden nie im Leben so viel Geld zahlen. Wenn sie jetzt eine halbe Million gezahlt hätten, auch sofort, schau weg, nimm die halbe Million, lauf. Wo kriegst du denn das nächste Mal eine Million her?
Aber gibt es überhaupt eine smarte Erklärung, warum Gröning denn nur ein Jahr Vertrag hatte? Ich meine, wir haben ja...
Der macht das wohl ständig, oder? Wenn man es so anschaut.
Aber wir haben ihn ja ausgeliehen letztes Jahr, oder? Und dann im Sommer ihm quasi einen Vertrag gegeben für ein Jahr.
Ich glaube, er war schon festgeholt, aber war quasi nur ein halbes Jahr Vertrag da und ist dann wieder für ein Jahr geblieben.
Genau. Aber warum?
Ja, es stand irgendwo, dass der überall immer nur ein Jahresvertrag hatte.
Oh ja.
Also wenn die Vita ist ja auch ein bisschen merkwürdig, der ist ja irgendwie von einem zum nächsten irgendwie gerannt, oder?
Hat er dann in Spanien gespielt, bevor er zu uns gekommen ist, glaube ich. Mhm.
Ja. Wie gesagt, ich bin jetzt irgendwie nicht so hundertprozentig zufrieden. Liegt natürlich auch daran, dass er jetzt schon eher im neuen Jahr, Marco würde sagen, seine Meinung bestätigt hat, aber natürlich irgendwie so ein bisschen unter dem performt hat, was er in der Hinrunde vielleicht einfach quotenmäßig gezeigt hat. Und andererseits sehe ich dann schon noch, welche Transfers die dritte Liga, also unsere Konkurrenten irgendwie festmachen. Und da sind dann schon irgendwie Spieler dabei, wo ich auch sage, okay, die hätte ich jetzt eventuell auch gern im Team gehabt. Saarbrücken holt diesen Feiertag, der richtig gut einschlägt. Der Abiyama bei 60 war stark. Ja. Selbst der Tosiello von Haching schlägt gut ein. Bielefeld hat zwei neue Stürmer geholt. Dresden hat den Kota aus der zweiten Liga geholt. Martinovic nach Essen und so, das sind schon, also es ist jetzt nicht so, dass auf dem Markt nichts ging in dem Jahr, weil nicht damit offensiv.
Ja, schon, aber ich sag mal, es ist jetzt wieder irgendwie viel Zeit vergangen seit der letzten richtigen Podcast-Folge, aber ich weiß noch irgendwie gefühlt, ich war in der letzten Folge, mir ist es gerade echt geil und das, die Mannschaft läuft und die hat sich gefunden und die Spieler kommen zurück gerade und ich habe in dem Moment auch, ich habe es auch gesagt, ich glaube nicht, dass wir was machen und ich glaube auch nicht, dass wir es brauchen. Klar, wenn du einen holst und der ist dann geil, dann denkst du immer, ach, wäre cooler. Aber ich finde es insgesamt, so wie die Transferphase jetzt war, finde ich es okay, dass die letzten fünf Spiele, und da kann man dazu jetzt einem eher wieder das Gefühl geben, ich hätte doch noch gerne einen gehabt. Das kommt dazu. Aber jetzt grundsätzlich fand ich es von okay,
Transferphase. Ja, es ist halt, im Endeffekt ist jetzt auf jeden Fall in Stein gemeißelt, wir geben wieder unseren besten Torschützen ab, wie die letzten drei Jahre.
Was ein Steigemeister, wenn der Heike jetzt noch 18 Buden macht.
Ja, genau.
Und der im Übrigen, sorry, da muss ich jetzt einmal eingrätschen, Yannick Mause wäre ja wohl mal der ideale Ersatz gewesen, zumindest aus der sportlichen Perspektive. Wenn du Gröning abgibst im Winter nach Berlin, dann holst du Yannick Mause, der... Bitte?
Ist das so Fürth oder was denn?
Ja, nach Fürth, nachdem er in Lautern gefühlt ein Tor gemacht hat oder zwei Tore gegen uns, genau. Und sonst nichts.
Genau. Ja gut, aber also... Ich bin auch nicht begeistert davon gewesen. Der hat ja auch letztes Jahr die Rückrunde
angewiesen, dass er gar nicht... Gröning Mause.
Nee, dann hätte ich ja eben Gröning abgegeben.
Ach so, okay.
Zeitler Mause. Also aus persönlicher Sicht, Mause vermutlich riesen Flop.
Kann schon sein.
Menschlich schwierig, aber...
Das ist Überleitung zum Twitter-Thema mal.
Hätte man machen können. Nee, aber also menschlich auf jeden Fall schwierig und seine Kontakte wohin auch immer auch bedenklich zu sehen, aber sportlich hat er bei uns ja schon abgeliefert. Das muss man ihm zumindest lassen.
Ja, gleich aus dem Runde, ja.
Genau.
Ja, klar. Nee, ja, ist jetzt auch alles, was wäre, wenn und so. Im Endeffekt haben wir jetzt den Gröning, aber jetzt im Endeffekt, ich glaube, für Beck hatten wir Ablöse bekommen, für Mause haben wir Ablöse bekommen und für Gröning bekommen wir jetzt keine.
Ist so. Ist aber, das wusste man vorher, wenn man einen Jahresvertrag hat. Also es ist jetzt nichts Überraschendes. Und wenn der Spieler und der Verein das so wollten, so, also das haben wir jetzt nicht, ist auch keine vergebene Chance. Irgendwie. Wie gesagt, klar, wenn uns irgendwer eine 500.000 für ein halbes Jahr zahlt, go for it. Aber unwahrscheinlich, ja.
Hätte der Hertha jetzt vermutlich rückblickend nicht geschadet, ihn zu holen. Aber
ja. Schauen wir mal, wer nächstes Jahr in der zweiten Liga spielt und wer dritte Liga.
Das wär schon ein bisschen schön. Oder so Relegation.
Ja. So.
Naja.
Ist das die Überleitung zum Spielgeschehen?
Kann man jetzt mal nach. Wie lange reden wir schon?
Ja, 25 Minuten.
Ach nur, ist ja vollkommen okay. Hier ist ja vollkommen. Naja, gut, dann gehen wir nochmal Spielgeschehen. Waldhof Mannheim gegen Ingolstadt. Ich war bei den Kollegen im Podcast zu Gast und habe dann auch großtönig gesagt, oh, wir waren so geil vor der Winterpause. Es tut mir echt leid für euch, aber das wird so richtig, da gibt es auch einen Sack.
Allem offensiv sind wir stark.
Offensiv sind wir stark, defensiv wird das vielleicht erwischen, ja, aber offensiv sind wir stark. Und das gewinnen wir locker, habe ich gesagt. Ich glaube 3-1 oder so, habe ich gesagt. Ich stelle nur mal die Statistiken von Magenta in den Raum, ihr dürft dann über das Spiel reden. Spiel ging 0-0 aus, soweit noch klar. 20-1 Torschüsse für Mannheim, 7-0 aufs Tor, 41-9 Flanken von Mannheim, 12-3 Ecke, 478-288 Pässe und es ist viel Spaß.
Ja, was soll ich sagen? Also,
sag mal zum Anfang, was hast du dir erwartet von dem Spiel? 3 Punkte. Du startest ins Jahr mit 3 Punkten, Sonntagabend in Mannheim.
Ich weiß nicht, ob ich per se da 3 Punkte erwarte, aber ich erwarte schon, dass wir auf Sieg spielen.
Aber sorry, also kann ich so nicht stehen lassen. Also muss ich gegen irgendwie einen Verein, der in den Abstiegsplätzen steht, nicht irgendwie nur im Abstieg spielt, sondern in den Abstiegsplätzen steht, ich weiß gar nicht, ich glaube damals Drittletzter oder so, und du willst aufsteigen. Also da kann ich jetzt nicht sagen, ja, 3 Punkte wären schön gewesen, sondern muss ich sagen, ich will die scheiß 3 Punkte holen.
Ja, da bin ich dabei. Da musst du reingehen mit, Leute, seid froh, wenn er nur 3 kriegt.
Also Sabrina würde euch an der Stelle sagen, dass es in dieser Liga keine leichten Gegner gibt und das wirklich auch das ein schwieriges Spiel ist. So. Aber ja, klar, ihr habt natürlich recht. Also natürlich willst du da mit 3 Punkten auswärts starten. Das ist ganz klar. Wir sind ja schon mal schlecht ins Spiel gekommen. Mannheim ist, finde ich, hoch angelaufen. Das hatte ich mir aufgeschrieben. So, und dann hat sich, finde ich, auch das gezeigt, was uns ein bisschen gestört hat mit Eröffnung über Funk, ist dann einfach absolut nutzlos. War entweder riskant oder halt einfach Ball weg, Ball irgendwo hingeschlagen. Wie er dann irgendwie es in diese Magenta-Elf des Spieltags geschafft hat, weiß ich nicht genau, aber liegt halt wahrscheinlich an der Statistik, dass Mannheim kein Tor geschossen hat bei sehr vielen Versuchen.
Die jetzt im Teil dann auch hochkreditig waren und uns die Latte geholfen hat, da komme ich sicherlich gleich noch drauf.
Aber ich finde, im Endeffekt kannst du zur ersten Halbzeit fast noch sagen, da hatte auch Mannheim jetzt nicht so die hochkarätigen Dinge, oder?
Nee,
also, wir hatten ein Ding, oder?
Wir hatten eins.
Ja, wir hatten aus dem Nichts irgendwie diese eine Riesenschuss von Gröning, genau. Ja. Wo er dann irgendwie aus 30 Zentimetern irgendwie den Ball halt am Tor vorbeistolpert.
Ja, aber der kann ja wirklich nichts. Aber den kann er fast nicht machen. Da ist der Torwart vorher so ganz knapp an den Ball dran. Da muss ich wirklich sagen, also dass er den nicht macht, das verstehe ich.
Ja, fair.
Ja. Aber war in der ersten Halbzeit dann zumindest die beste Chance?
Ja, so genau. Weil ich sehe es auch so, in der ersten Halbzeit weiß ich, einfach nichts passiert, außer dass ich mir dachte, jetzt macht mal was. Und dann dachte ich, es wäre jetzt eigentlich, würde es zur Saison auch passen, dass du so aus dem Nichts den jetzt einfach reinmachst und dann passt schon.
Ja, und also und da gehe ich ja noch irgendwie mit, dass du sagst, okay, wir laufen da jetzt nicht komplett ins offene Messer. Erstes Spiel nach der Pause, es ist ein Auswärtsspiel gegen den Gegner, der vielleicht auch ein bisschen unter Zugzwang ist, weil er hinten drin steht, die ihre Leute mitnehmen müssen, hoch anläuft und so, dass du da vielleicht eher einfach mal tief stehst, abwartest, weil du sagst, das Spiel dauert 90 Minuten und wir haben immer noch in der zweiten Halbzeit Zeit, dann uns ein bisschen nach vorne zu bewegen. Kann ich noch irgendwo verstehen, aber macht es dann natürlich in der zweiten Halbzeit auch nicht einfacher, wenn du dann auf einmal nur noch zu Zehnter bist.
Das hast du jetzt ziemlich schnell übersprungen, den Punkt, dass du Zehnter bist.
Ja, genau.
Also, da hat er erstmal, sag ich mal, noch versucht.
Damit ist halt dann der Matchplan auf jeden Fall schon dahin.
Ja. Nachdem man ja schon auch sagen kann, dass Deichmann da den umbringen wollte, oder was war seine Mission? Also,
ja, er rutscht halt auf den Ball
aus. Ich möchte auch da ihm leicht eben auch das geben, der so ein bisschen am Ball auch kurz, aber das ist mal mindestens ist mindestens fahrlässig.
Ja, und natürlich, man kann, also, sich, man kann ja nur froh sein, dass, streiten, dass das eine rote Karte ist. Ja. Ist ja klar, das ist ja jeder einig.
Also, als wir beide hier an diesem Sofa saßen, was er da geschrien
hat, daran kannst du
wo das denn rot gewesen sein soll, was ist hier wieder geschoben wird, Scheiße. Moment, der hat ihm gerade fast das Schienbein durchgetreten.
Also, wenn das du dir das in der Magenta-Wiederholung anguckst,
gar konntest du dich gar nicht erinnern, dass du überhaupt hier warst.
Jetzt aber ja, wissen, ist, ja wie ein, ist ja nur eine Szene gewesen im Spiel. Zwei.
Also, was mir hier wieder unterstellt wird.
Ja, also, weiß ich nicht, bei Martin kommt man immer ein bisschen besser weg. Also, für mich war das schon eine bockklare rote Karte.
Natürlich ist es klar.
Und wenn du dir die Wiederholung auf Magenta anguckst, ist das ja auch wirklich, also, über den Ball gerutscht rote Karte, da kommt er mir zu gut weg.
Das wird er mir doch jetzt hier einreden, dass ich das nicht gesehen hätte. Das ist doch Quatsch.
Also, ich sage ja, das Beste an der Szene ist, dass ich keiner verletzt habe. Das war schon echt übel. Und drei Spiele ist vollkommen okay. Da ist es. Ich hoffe, da haben wir dagegen Einspruch erhoben. Ich hoffe nicht.
Natürlich nicht.
Ja, da habe ich schon andere Sachen gesehen. Ja.
Rote Karte. Wir setzen einen Haken dahinter, 48. Minute. Meine ich mich zumindest zu erinnern, dass wir irgendwie unseren Sturm auswechseln. Ich glaube, wir nehmen Gröning und Zeitler raus und bringen Testro und weiß ich nicht wem, muss ich stehen. Haben wir vielleicht defensiv gewechselt? Weißt du das?
Ja, Decker ist gekommen.
Decker kam, okay.
Decker und Testro. Für Zeit
und
Training.
Genau, und dann quasi das nächste irgendwie, zumindest auf FC-Seiten, dass Testro diese Bude macht, die dann, ich meine, es war ein Abseitstor, nicht gezählt hat. Und das war es auf Seiten von Ingolstadt. Und dann.
Ja, aber vielleicht, also erstmal nochmal im Magenta, meine Lieblingskameraeinstellung, dass man da nicht einmal irgendwie es schafft, so ein Abseitstor aufzulösen. Der war höchstwahrscheinlich im Abseits, oder? Also. Was ich nur gerne immer noch wissen würde, ist, würde dieser Scheißball reingehen, wenn er halt den Fuß nicht hinhält. Aber das siehst du ja in dieser Kameraeinstellung auch einfach nicht.
Ja, also ich glaube, das ist wahrscheinlich abseits. Aber ja, wie du halt sagst, also für was Magenta denn überhaupt Kameras aufstellt, wenn sie dann solche Situationen regelmäßig nicht auflösen können, ist mir auch ein Rätsel. Ne?
Also wir gehen mal davon aus, dass es abseits war, dass er nicht reingegangen wäre, wenn er den Fuß nicht hinhält. Aber auch das wäre natürlich so ein Ding gewesen. Huch!
Da wäre der Mensch schon aufgegangen, ne?
Hups!
Ja, auf jeden Fall. Hättest du mitgenommen?
Vor allem ohne Videobeweis. Keiner gesagt, der lässt einfach durchrutschen, war es klar.
Würdest du dir jetzt einen Videobeweis wünschen, oder?
Nein, null, nee. Aber das wollen wir nicht auch machen.
Okay.
Nee, ich bin sehr froh, dass wir weiter über Magenta fluchen können, dass die Kamera nicht einstellen können und wir keine kalibrierten Linien haben.
Ich dachte schon, in den letzten drei Minuten war jetzt irgendwie hier ein großes Bewerbungsgespräch für den VR in der dritten Liga.
Was erwartest du?
Magenta Rage.
Ne gut, also nochmal rote Karte, du wechselst dann irgendwie Sturm aus, bringst eine komplette neue Reihe, irgendwie was Defensives, oder was heißt was Defensives, irgendwie was Deichmann ersetzen kann auf der Position und dann passiert bis auf das Abseitstor nicht mehr viel. Auf Seiten von Ingolstadt. Sorry, auf Seiten von Ingolstadt.
Und wenn wir das einfach da aufhören, was ein verdienter Punkt.
Genau.
Ja, im Endeffekt hast du ja das Gefühl, okay, es lief bis zu der roten Karte nicht viel zusammen. Und mit
aber
der
auf beiden Karte Seiten.
Ja, genau, weil wir reden ja über den FC Ingolstadt, weil wir Fans von FC Ingolstadt sind. Und, und an dem Punkt haben wir uns dazu entschlossen, okay, uns reicht hier offenbar ein Punkt, weil wir 11 gegen 11 jetzt nicht so sonderlich viel rausgearbeitet haben und uns dann schon ziemlich
werden
verbunkert haben. Ja. Genau, aber das hat auf jeden Fall einfach die Erwartungshaltung an dieses Spiel geändert vom Trainerteam.
Ja, klar, die
Mannschaft.
Klar.
Ja, genau. Ja.
Und dann auch, dass es gut ist, dass du dann zu 10 dich, also dass zu so vielen Chancen kommt für Mannheim, wenn du dich nur noch reinstellst.
Ja, genau.
Ist nochmal eine andere Frage.
Genau.
Weil das ist ja vogelwild gewesen. Also, das ist ja auch kein, also man könnte jetzt sagen, du stellst dich zu 10 drin rein und spielst das jetzt seriös zu Ende aus, jeden Ball raus, passt schon und den Punkt mit. Aber das ist ja ein vogelwilder Aufenthalten gewesen. Und das ist, wenn Mannheim auch nur annähernd abgebrüht gewesen wäre, hätten die uns ja drei reingehakt.
Wie toll ist denn schon alle die Latte getroffen? Mindestens zweimal, oder?
Ich habe mir jetzt die einzelnen Chancen nicht aufgeschrieben.
Ich weiß gar nicht, ob Mannheim so auf die Latte getroffen hat. War das nicht im anderen Spiel, bei ihm so auf die Latte getroffen
hat? Nee, ich meine, dass wir auf jeden Fall in der Nachspielzeit kannst du dir gefühlt in einer Situation ja doch irgendwie drei Buden fangen oder so.
Ja, Funker, in Svetinovic, Berlin, alles mögliche. Ja. Also reingeschmissen haben wir da alles. Das kann man aber, also.
Ja, ja, genau.
Die Einstellung hat gestimmt. Die Qualität nicht unbedingt. Aber die, also da hat sie ja jeder in jeden Schuss reingeworfen.
Es hätte auch nicht mehr lange gehen dürfen. Das, glaube ich, können wir uns auch darauf einigen, oder? Also die Chancen waren lange nicht so zwingend von Mannheim. Aber
ja, je Spiel dauert,
je schneller es dem Ende ging, desto höher
wurden die Chancen. Und nervöser wieder hinten geworden sind, einfach auch. Das,
ja.
Das war.
Aber es ist natürlich auch irgendwie. Ja, dass die irgendwann dann zu ihren Chancen kommen. Also.
Ja, am Ende geht es raus mit einem Punkt, mit einem sehr schmeichelhaften Punkt. Ich, wenn mir die rote Karte nicht passiert, dann sagen wir die 60 Minuten oder was bis zur roten Karte fand ich auch nicht gut. Aber da sagst du es halt so, ja gut, wenn das 0-0 ausgeht, passt schon. Ja, dann haben wir uns nicht rumgekleckert, aber es passt schon, dass das 0-0 ausgeht. Aber am Ende muss ich halt sagen, den Punkt, den haben wir schon irgendwie da mitgenommen gegen den halt einen Gegner, der halt wirklich keine, nicht gerade einen Lauf hatte. Ja, ich muss mal, ich habe die Kickernoten da irgendwie da offen und ich verstehe einfach nicht, wie solche Kickernoten zum Spiel zu Ende kommen. Also oben siehst du die Statistik von 20 zu 1 Schüssen und so einem Schmarrn und dann siehst du da unten die Noten Zeitler und Gröning 4, Kupac 4, Besuschkow und Quote 3,5. Okay, Svetinovic und Lorenz 2,5, okay, passt. Aber auch keine 3,5. Ich meine.
Deichmann 1,5 oder was? Nee.
5,5. Ich meine, es gab 41 Flanken und du erzählst mir, dass die Kollegen da irgendwie auch noch anständig irgendwas verteidigt haben, bis auf die Innenverteidiger.
Die im Übrigen, ich muss dir kurz einmal. Ich habe in meiner Vorbereitung auf dieses Gespräch heute nicht viel getan, aber mir ist gesagt worden, dass man unsere Nummer 19 positiv hervorheben muss. Weil er wohl so überragend gut spielt und dass er überhaupt spielt. Also, ja. Das war ja auch nicht zu erwarten für die Saison, oder?
Ich?
Fandest du?
Also, ich glaube, wir hatten letztes Jahr mal gesagt, dass es irgendwie unser vielversprechendster Innenverteidiger war letzte Saison. Ich fand, die Hinrunde war halt aus Verletzungen und nicht spielen und so ein bisschen komisch.
Also, ich war eher überraschend, dass er ja im Endeffekt nur jetzt Stammspieler ist, weil Malone
verletzt ist. Ganz genau. Also es war ja schon nicht durch zu erwarten, dass wir irgendwie mit Malone und Lorenz als Duo reingehen.
Also ich fand ihn letztes Jahr echt gut.
Ich fand ihn immer überragend.
Ja.
Ich fand ihn auch, weil er halt irgendwie persönlich mir was gegeben hat, was ich ihn vermisst habe. Auch diese Einsatz- und Mentalitätsnummer er mir irgendwie gegeben hat. Oder zumindest ich das Gefühl hatte, dass er sie uns gibt.
Ich meine, wie viel Bälle hat er jetzt in dem Jahr allein auf der Linie rausgetreten?
Oder ja, das fällt mir aber als hat er auch ein Paket viel besser als Malone einfach, auch wenn der einwerfen kann. Das ist einfach so.
Aber diese Einwürfe haben wir ja schon genutzt. Also zumindest hat Magenta sie zu dem gemacht,
ja,
dass er uns weiterbringen würde.
Andererseits kam ja dann irgendwie gefühlt plötzlich Keidel, Decker, Kostli, die können ja aber sich alle so weit werfen. Also es ist ja, also es scheint abzufärben. Die Technik scheint gut zu vererbbar zu sein. Ja. Nö, aber ich glaube, wir sind uns irgendwie einig, dass Vetinovic schon man froh sein kann, so einen Spieler zu haben, weil der ist, wie alt ist der?
Boah, der ist jung, wir haben ihn aus der U19 von Berlin geholt, oder also von Victoria geholt, vermutlich irgendwie 21er.
21, also wow. Also, ich finde, das ist so ein Spieler, bei dem du es immer nicht so merkst, dass er so jung ist, wie Kanuric auch, vor allem jetzt halt wieder. Das ist dann denkst du mal, oh ja, das ist doch noch ein ziemliches Talent dafür, dass da irgendwie besser spielt als die Hälfte der anderen. Nö, ich glaube, mit der Nummer 19 kann man gut zurecht.
Da habe ich diesen Punkt auch abgehakt in meiner meine Podcast-Vorbereitung.
Ich hoffe mal, dass du im Verlauf der Sendung doch noch das ein oder andere zusätzlich beizutragen hast.
Ja, gut. Aber zu Mannheim ist noch irgendwas zu verlieren insgesamt. Außer, dass es halt, dass der Punkt das Beste, was dir passiert ist.
Ja, den Endsatz. Am Ende des Tages musst du oder willst du 3 Punkte da holen und kannst aber nach den 90 Minuten froh sein, überhaupt einen Punkt mitgenommen zu haben. Oder? Das ist doch die sehr kurze, aber treffende Beschreibung dieses Spiels.
Ich finde halt, wenn du alle Reaktionen dann auch irgendwie siehst nach Schlusspfiff und so, da war schon eher positive Stimmung und die haben sich abgeklatscht und die haben sich auch wirklich in alles ja irgendwie reingeworfen und so. Also spiritmäßig und so haben die da schon was mitgenommen, dass sie gesagt haben, ja, läuft gegen uns mit dem Platzverweis und so und trotzdem haben wir da uns nicht unterkriegen lassen.
Ich meine, dass du da als Defensivspieler nicht aus dem Spiel rausgehst und dir sagst, oh scheiße, nachdem du vorher 20 Durchschüsse halt verbreitet hast und dass du echt über die Zeit gebracht hast. Weil wenn du da stehst als Verteidiger in dem Fall spielst und dann fliegt dir ein Ball die ganze Zeit nacheinander um die Ohren, natürlich gehst du dann erstmal raus, Gott sei Dank ist es durch, wir haben den Punkt noch mitgenommen. Nur, bin vollkommen bei dir, Moritz, also das ist ein Spiel, wenn du aufsteigen willst, dann musst du die 3 Punkte holen und am Ende dann da so mit einem Punkt rauszugehen, das ist mindestens ein blaues Auge. Ja, und dann nächstes Spiel gegen das nächste Kellerkind, zu Hause gegen Haching. Ich würde mal sagen, auch da ist man reingegangen, die 3 Punkte müssen halt, die müssen gebucht werden, spätestens nachdem du es nicht gegen Mannheim geschafft hast.
Ja, ja, also das ist ganz klar.
Der Chronologie vielleicht mal noch zu folgen, weil wir es ja vorher gesagt haben, zwischen den beiden Spielen ist dann Böfink gekommen, also jetzt vielleicht nochmal Böfink, Bofink, Bufink, nachdem Magenta ständig Bufink sagt, schon Böfink, oder?
Ich würde mich um nichts Falsches machen, einfach auf der neue Torwart hier verlassen und überlassen dir die Namensaussprache.
Boewink.
Wir können jetzt nicht, Zwickrafie 2 Jahre lang der neue Torwart sagen.
Der neue Torwart, vor allem wenn wir einen neuen holen.
Ja, da es aber im Generellen euer Podcast ist und ich hier nur Gast bin, würde ich mich in der heutigen Folge einfach auf den neuen Torwart verlassen und euch den Rest
überlassen. Ja, oder wir suchen uns einfach einen neuen eigenen Spitznamen und dann können wir den ja so aussprechen, wie wir wollen. Aber ich sag jetzt Böfink.
Dann machen wir es doch so.
Ich bin bei Bofink, ehrlich gesagt.
Bofink?
Keine Ahnung. Ne?
Was ist Bofink? Nee, wie?
Ja, Bofink. Ne?
Bofink.
Ja.
Boefink. Naja, stummes E. Ich bleib bei Bofink, du sagst Bofink und du sagst neuer Torwart. Ja, passt.
Ich würde mich nochmals auch mit Bofink einreihen und würde aber, pass auf, Bofink. Hier, neues Moritz-Gimmick im Podcast. Martin, doch erstmal die Frage stellen, was erwarte ich mir von dem Spiel? 3 Punkte.
Ja.
Und jetzt sag nicht, ja, wäre schön, 3 Punkte.
Nein, es gibt keine Einzelgegner. Es ist in einem Spiel, Haring kommt mit einer unglaublich schlechten Serie. Natürlich geht es da nur um 3 Punkte.
Die man holen muss.
Die man holen muss, ja.
Klar. Sehr gut. Marco.
Okay. Ja, Bofink, wie war denn das Bofink-Debüt für dich, Moritz?
Er hat sich nach, ich weiß gar nicht, in den ersten 10 Minuten auf jeden Fall mal grandios vorgestellt, oder? 3 Minuten? Ja. Ein grandioser Fehlpass im Aufbauspiel.
Schlechtlich Ausflug,
ja.
Nee, ich glaube, er redet von 2 verschiedenen Szenen. Ne? Also sein erster Auftritt ist im Endeffekt langer Ball von Haching irgendwie, oder? Und er kommt irgendwie mit einem sehr merkwürdigen Ausflug irgendwie raus.
Ja, aus dem Tor. Ich meine den Ausflug, ja.
Ja, genau. Ah, okay, okay.
Dann haben wir das doppelt, cool.
Ja.
Wo du auch denkst, oh.
Oh, der Neue ist da.
Was haben wir da geholt? Ne?
Könnte der Funk sich mal kurz warm laufen?
Vielleicht hätten wir da schon vorm Spiel einsteigen müssen, beim Haching-Spiel, was ich vorher meinte, weil die Überraschung doch, dass er überhaupt Funk nicht im Tor steht, doch zu dem Zeitpunkt schon groß war, oder?
Ja.
Ja, es wurde ja irgendwie so in diesen ganzen Transfermarkt-Gerüchten mit der Spieler kommt eventuell und so, da hieß es schon...
dann direkt zu spielen, ich habe es auch gelesen.
Wurde da schon in den Gerüchten quasi geschrieben, ja, und soll direkt gegen Haching am Samstag im Tor stehen, wo ich mir auch denke, okay, interessantes Gerücht, weil so wie es natürlich dann kommuniziert wurde, war, ja, anhand der ersten Trainingseindrücke war es eine Bauchentscheidung, Funk auf die Bank zu setzen quasi. Widerspricht sich so ein bisschen mit dem, was da in dem Gerücht stand, ja.
Ja. Aber gut. Erster Bock nach 3 Minuten, wie wir gerade erfahren haben.
Aber dann direkt, glaube ich, erste Chance von Haching, wo irgendwie abgefälschter Ball, irgendwie aus kurzer Distanz, den er hält. Er wird natürlich auch ein bisschen angeschossen, muss man irgendwie ehrlich gesagt sagen. Aber ja, direkt in den ersten Minuten schon.
Wir haben schon Torhüter diesmal rausgewichen. Also
schon mal irgendwie.
Hat unseren ersten Spielen damals echt geschafft, den Ball auszuweichen. Schon mal hoch anzurechnen.
Ja.
Willst du da noch was sagen oder willst du bei Torhütern im Fokus bleiben? Mhm. Weil die nächste Aktion wäre dann ja, oder zumindest die mir im Kopf geblieben ist, das 1-0, wo ich meine Hachings U17 Weltmeister, oder?
Mhm.
Und Top-Talent im deutschen Fußball, wer ist denn? Konstantin Heide.
Ja.
Mal richtig sauber daneben gelangt.
Habe ich leider beim Kicker-Manager-Spiel.
Hast du ihn?
Ja, ist jetzt auf die Bank verfrachtet worden, da habe ich auch gar keine Punkte mehr. Und dann hat er irgendwie 2-mal in Folge irgendwie gegen uns und dann das Spiel darauf nochmal gepatzt, irgendwie 2-mal 5,5 bekommen. Also es ist ein Desaster mit dem.
Also darf man schon sagen, dass die 5,5 von Kicker auch gnädig waren in dem Spiel.
Ja.
Sie mussten machen, um eine 6 zu kriegen, wenn Deichmann 5,5 hatte. Ja, da 5,5.
Ja, von unseren 3 Toren hat er uns 2 aufgelegt, oder?
Ja.
Ja.
Also, aber führ uns doch nochmal durch das Tor, weil ich fand es schon schön.
Ich meine mich zu erinnern, dass irgendwie Flanke über, ich weiß gar nicht, Keitel, ja, und dann hat Heidi ihn im ersten Moment nicht gepackt.
Ja, er faustet halt mit einer Hand irgendwie nach oben. Irgendwie
also,
so Superman-mäßig.
Keitel kann ja inzwischen ganz gut flanken, aber die Flanke, die war wirklich eher so, ja, schade. Ja. Also wirklich, das ist der Pff, da war Schnee drauf, wie man so schön sagt.
Und der Ball, Umkehrball von Heide wiederum landet dann auf dem Kopf von Kanuric, oder? Ja. Der dann zum 1-0 mehr oder weniger schön einköpft.
Wo man auch sagen muss, das war ja nicht mehr Leinhardt auf dem Kopf, der kam auch so schön langsam, einfach nur 5 Meter vor Kanuric, dass er sich einfach nur hinstellen musste und ihn einnetzen. Ja. Also den hat er ja schön reingeköpft, da haben wir auch schon andere gesehen. Aber das ist lang keine so große Einladung mehr gesehen. Also das war schon hart.
Aber dann bist du 1-0 vorne.
Ne?
Und dann hast du das Spiel mal, das du haben willst.
Genau, aber das war Torfeld in der 30. Minute, auch bis dahin wieder Haching auf jeden Fall aktiver.
Ja.
Das Tor quasi aus dem Nichts. Und das ist halt schon, ja, in Mannheim war es auch so, aber ich finde, da musst du schon nochmal unterscheiden zwischen Auswärts- und Heimspiel. Also.
Ja, und Haching ist schon noch schlechter drauf gewesen als.
Ja, die waren bemüht. Also Haching hat in dem Spiel einen echt guten Auftritt gemacht. Das haben auch der Trainer danach gesagt und so weiter. Also
gerade der zweiten Halbzeit
haben sie halt auch spielen lassen. Ja. Ja. Und haben selber wenig angeboten. Ich meine, das eine ist ja okay, Haching setzt offensichtlich Akzente, die sind bemüht und so weiter. Aber gefühlt war halt, ist das, was wir da von Anfang an wieder an den Tag gelegt haben. Und das zieht sich ja schon durch die Spiele jetzt so ein bisschen durch. Einfach sehr abwartend. Ja, sehr passiv zum Teil auch einfach Gegner kommen lassen. Ist ja nicht so, dass wir da unglaublich viel defensiv anbieten, aber es ist einfach, dass wir nach vorne, was uns ja in der Hinrunde wirklich ausgezeichnet hat,
ja, vorher
kaum ins Risiko mehr gehen.
Vor allem jetzt vor Weihnachten.
Ja, kaum irgendwas starten. Das ist
eine ganz andere Mannschaft vor Weihnachten, was irgendwie das Spiel auch vorangeht. Also das ist ja wirklich, dieses hinten reinstellen und die Ball nach vorne schlagen, jetzt ist es ein blödes Beispiel, weil es in der 41. Minute dann genau funktioniert hat. Aber das ist jetzt halt auch nicht unsere.
Aber das 2-0 beschreibt doch dann eigentlich genau das, was Martin sagt, dass du es irgendwie gegen den Tabellenletzten, ich weiß, waren sie letzter, also sind sie 2-0 drin, dann im heimischen Stadion mit 1-0 Führung den Konter zum 2-0 machst und nicht, weil du es irgendwie vorne mega geil spielst,
sondern genau, aber weil auch nicht unerwartet, weil wie du sagst, du stehst ja nur hinten.
Genau.
Auch da wieder nur hinten drin und da funktioniert es dann halt einmal wieder, weil Gegner den Ball verstolpert und wir es halt einfach gut machen.
Ja, und weil Zeitler den doch schon noch gut noch macht, oder? Also kann man dann schon sagen. Also Zeitlitz ist im Rausspiel.
Ja, Blitzzauberer Konter.
Ja. Ja,
also und natürlich kannst du dich dann zur Halbzeit hinstellen und sagen, Spielplan geht total auf. Wir lassen die kommen, lassen wenig zu und sind vorne mal wieder eiskalt, das waren wir in der Hinrunde auch.
Ja.
Und laufen eben nicht ins offene Messer, sondern nutzen unsere Chancen eiskalt und sind geduldig. Und versuchen hinten stabil zu stehen. Also
wir pressen halt nicht mehr. Das ist halt irgendwie so. Dass ich meine, ich finde, was uns in den Spielen vor der Winterpause so stark gemacht hat, war dieses krasse Ausnutzen von Fehlern des Gegners. Da haben wir jetzt ja auch mal einen Fehler des Gegners ausgenutzt, aber wir haben sie ja erst zwungen. Da haben wir ja nichts erzwungen. Wir haben so viel gepresst, das Gegenpressing war so stark. Und wir haben einfach gnadenlos jeden Fehler bestraft. Und wir provozieren überhaupt keine Fehler mehr. Jetzt in dem Spiel hat Haching sich die Fehler selber irgendwie provoziert. Aber das ist ganz weg, diese...
Wir hatten halt gefühlt irgendwie gerade im zweiten Teil der Hinrunde irgendwie immer wieder so Phasen, wo wir extrem hoch angelaufen sind und dann wieder extrem tief gestanden sind und gekonnt haben. Und ich sehe dieses hohe Anlaufen irgendwie kaum mehr. Also es ist jetzt eigentlich...
Seht ihr irgendeinen Grund, warum dass wir das nicht mehr machen?
Ich kann dir nicht geben, den Grund.
Aber ist ja auch nicht so, dass du sagst, ja, der Schlüsselspieler fällt aus, der da wichtig war für oder so.
Ja, aber im Grunde hat sich ja jetzt gerade in diese Reihe, die dann irgendwie anläuft, eigentlich kaum was geändert, außer dass Gröning einmal jetzt gegen 60 dann auf der Bank war, aber...
Ja, und vor allem muss man auch sagen, dass die anlaufen und Fehler erzwungen haben, ja eher Kopacz, Kalubic und Seidach.
Ja, genau. Ja, Besuchskopf, Flöde waren ja auch dabei. Also, verstehst auch nicht ganz. Ich meine, klar kannst du das einfach darauf schieben, dass du sagst, du machst es dann vielleicht erst zu einer späteren Phase im Spiel, willst bis dahin einfach ein bisschen tiefer stehen und nichts zulassen und vielleicht auch einfach den Gegner sich irgendwie an dir abarbeiten lassen, dass es dann dir in der späteren Phase des Spiels vielleicht leichter fällt, irgendwie diese Fehler durch fehlende Konzentration oder sowas oder einfach durch Hektik beim Gegner.
Ja, und in dem Fall kannst du ja irgendwie sagen, wie du schon sagst, Martin, also in dem Spiel ist es ja, du führst halt 2-0. Dann kannst du ja danach sagen, ja, Also was wollte er eigentlich? Also bis zu dem Punkt kannst du ja wirklich sagen, naja, wofür muss ich das jetzt überhaupt tun, wenn ich damit 2-0
führe? Ja klar, also im Endeffekt, nur wenn du es einfach nur so betrachtest, sagst du, es ist im Stile einer Spitzenmannschaft, ist genau. der Abstiegskandidat, der musste kommen, ist gekommen, wir haben die Fehler ausgenutzt.
Genau, und dann gehst du mit dem 2-0 in die Halbzeit.
Ja.
Aber in der Halbzeit denkst du dir doch dann, okay, 2-0, Tabellenletzter, das Ding fährst irgendwie sicher in den Hafen und holst die 3 Punkte und nichts passiert, oder? Ja, und dann wiederum aber, genau, und dann wiederum aber nach, keine Ahnung, ich weiß nicht, 60 Minuten mit dem Gegentor, kommen wir gleich drauf, 51, zu stehen, 51, genau, und doch schon irgendwie das Spiel auf, wie sagt man denn, Messers Schneide zu haben, oder?
Ja, weil ich fand halt danach hat halt nur noch haarigen Fußball gespielt.
Genau.
Also, vielleicht mal erstmal zu den 2-1, also, das war ja echt süß. Im Spiel dachte ich mir noch irgendwie, was macht der Bofing da? Nachher in der Zusammenfassung, okay, da macht er gar nichts. Der zeigt sogar an, wohin mit dem Scheißball. Und der Fröder haut ihn einfach in die andere Ecke ins Tor rein. Aber hat er das Interview dann nachher gesehen von dem Bofing?
Nee.
Weil da wurde dann irgendwie drauf angesprochen. Ja. Wurde drauf angesprochen quasi, ja, was da so passiert ist. Voll niedlich. Wie er echt irgendwie dann versucht hat, dann irgendwie das schön zu reden. Und dann so, ja, also... Nee, der hat eigentlich war das eine gute Idee, den so zu spielen, und der hat auch eigentlich gut gespielt, aber irgendwie hat das nicht so, quasi nach dem Motto, Pech.
Wollte seinem Kapitän nicht in
den Fall. Ja, es war voll unfair, weißt du, bist du dann im ersten Spiel und dann wirst du dann noch sowas angesprochen. Und dann sagt er schon so, nee, ja, ich habe extra schon dahin gezeigt und nee, den hat er eigentlich gut zurückgespielt und so. Oh Gott.
Ja, im Endeffekt, also will so ich das jetzt auch nicht überdramatisieren.
Nein,
es ist natürlich eine absolute... Pleiten, Pech und Pannen.
Ja, Tor. Aber wir kommen wieder zu dem Rückschritt. Das haben wir letztes Jahr dann irgendwie bei dem, was war das, Svetinovic mit Funk.
Ja.
Mein Gott, du wirst ja der scheiß D-Jugend, dass du den Ball nicht aufs Tor zurückspielst.
Ja, ich weiß nicht, ist der eine links und der andere rechts Fuß oder irgend sowas? Also, das lasse ich mir nach 3 Trainingseinheiten auch noch eingehen, dass irgendwie da irgendwann mal ein Missverständnis auftaucht halt.
Aber das würde jetzt Markus' Aussage nicht unterschreiben, dass du den Ball nicht aufs Tor zurückbringst. Ja, ob der jetzt links oder rechts Fuß ist, kann jeder auch links oder rechts
neben das Tor spielen. Wir können ja irgendwie abstimmen, aber also aus meiner Sicht ist es auch eher Frödes Fehler als Bofings Fehler.
Ja, 100% Frödes Fehler, weil Bofing ja sogar anzeigt, wo er den Ball hinspielen soll. Ja. Und dann spielt er den einfach in die andere Richtung ins Tor. Eben, klar hat er nicht geguckt, wo da einer ist, sonst hätte dann, wenn er gesehen hätte, dass er in die andere Richtung zeigt, hätte er auch gesehen, dass der Torwart nicht in der Ecke vom Tor steht. Ja, also Fröde Fehler.
Ja.
Fertig.
Und? Das heißt drum, 2-1. Aber was wir danach machen, da muss man eher drüber sprechen. Oder was oder wir auch schon vor dem Tor gemacht haben. Kannst du nicht sagen, wie du willst, aber in dem Moment geben wir das Spiel schon aus der Hand. Und kannst du auch froh sein, dass du die Bude zum 2-2 nicht kriegst.
Ja genau, also der Elfer, auf den du wahrscheinlich dann jetzt ansprichst,
ist der 81.
Genau, also bis dahin ist ja dann noch eine halbe Stunde, wo im Endeffekt auch nur noch Haching spielt.
Ja. Genau, und nicht nur spielt, sondern der schon auch dann gerade nach dem 2-1 schon auch drückt und fand ich zumindest in dem ganzen Spiel schon so, dass du froh sein musst, dass du nicht den Ausgleich kassierst.
Ja, keine Hunden, nicht so viele hundertprozentig, würde man sagen, aber ich fand schon mindestens mal fahrlässig, wieder halt einfach gar nicht an dem Spiel teilzunehmen.
Daheim, gegen Tabellenletzten, mit einer Führung.
Ja, und sich halt so ein Stück weit schon aufs Glücken ein bisschen zu verlassen, das ist das, was mir halt ein bisschen negativ aufschließt. Also, auch der Tabellenletzte wird halt irgendwann mal dann das Tor schießen, wenn die anlaufen und Chancen rausarbeiten und wenn es nur Halbchancen sind. Aber wenn es halt einfach 45 Minuten lang Halbchancen sind.
Vor allem war das Argument ja am Anfang, ja, dass es ja durchaus valide ist. In der dritten Liga gibt es keine einfachen Spiele. Und dann, deswegen muss man erst recht sagen, selbst der Tabellenletzte, ne, das kommt ja damit, wenn die Liga ist so eng und da ist keiner so richtig klasse besser. Weil das ist ja egal, gegen wen du es dann fahrlässig dann irgendwie verteidigst. Oder, was heißt verteidigst? Fahrlässig teilnimmst an dem Spiel. Ja, und bis du zum Elfmeter gekommen bist, da hast du im Spiel ja schon... Eigentlich war dieser Elfmeter ja gefühlt im Spiel, ja, jetzt ist es dann, jetzt haben wir es geschafft. Haben ja lang genug drum gebettelt. Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Und vielleicht zu dem Elfmeter. Ist das ein Elfmeter?
Für mich nicht.
Ja, das ist wieder so ein... Worden. Rutscht rein, oder? Rutscht auf jeden Fall, fiel dann quer und dann kriegt ihn halt irgendwie in die Hand.
Ja, genau, aber also aus meiner Sicht prallt der Ball schon allein mal von seinem Körper an die Hand. Ja. Und ich habe irgendwann mal die Handregel so verstanden, auch wenn sie keiner mehr versteht, dass wenn der Ball quasi von mir an meine eigene Hand prallt, dass es dann kein strafbares Handspiel ist.
Ja.
ja, verstehe es nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, dieses Baba
Körner. Ich hätte nicht geschaut, aber ich hätte auch gesagt, dass keiner, aber wie du schon, dieses klassische, ja gut, inzwischen ist jedes Handspiel irgendwie 300 Mal ausgelegt, so irgendwas. Ich hätte auch nicht gesagt, dass es ein Handspiel ist, aber andererseits denke ich mir auch wieder, naja gut, kannst du nicht beschweren, hast eh drum gebettelt. Und dann kommen wir normalerweise zu, ja, Ex-Schanzer trifft sowieso immer gegen uns.
Aber nicht Julian Kübel.
Aber einer, der mit dem ich im Derby gebrochen habe, nachdem er den Fuß zurückgezogen hat, der hat sich gesagt, da muss ich was gut machen. Wobei man schon sagen muss, dass der schon ordentlich den Elfmeter schon gefeiert hat. Weil wenn der den reingemacht hätte, der hätte das Trikot ausgezogen. Sagst du?
Denkst du, das hat eine gewisse Enttäuschung mitgespielt, dass er eben bei uns nicht mehr zockt, sondern jetzt in Haching? Und er wollte so richtig, er wollte
ihn
so richtig.
Der war schon richtig, der war heiß. Wieder den Elfmeter
gefeiert. Also der hätte gejubelt, ja.
Ja, also definitiv, der war im Zaun gestanden, der hätte selber gezündet.
Ja?
Ja, also deswegen sei mal froh, mein Freund, dass du es nicht gemacht hast. Ja. Aber man sieht, dass man die Chance nicht aus ihm rausbekommt. Ja. Ähnlich erfolgreich war bei uns ja auch. Nee, eigentlich war das wie jetzt, mein Gott, bei dem anderen Spiel musst du sagen, na gut, hast du irgendwie einen Punkt geholt. In dem Moment muss es 2-2 stehen und ich sehe auch nicht, wie wir da irgendwie noch einen Sieg holen.
Ja.
Dann hast du gegen Haching, also bist du von der Schippe gesprungen und hast dann am Ende, gewinnst es dann, also sieht es dann deutlich aus, weil am Ende nochmal eine Einladung bekommst von dem armen Kollegen. Hier ist der Heide auf Heike.
Muss aber auch sagen, dass wir irgendwie in diesem Moment darüber sprechen, dass wir das 1-0 nach dem Torwartfehler machen, das 2-0 schon der Konter, okay, das 2-1 durch ein Eigentor fällt, wo der Keeper irgendwie auch wieder beteiligt ist. Das mögliche 2-2, der Neuzugang Torwart hält, um dann wiederum das 3-1 für uns nach dem erneuten Torwart wieder zu machen.
Ja.
Was war da denn los?
Merkwürdiges Torwartspiel.
Ihr habt ja gesehen, dass bei Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs alle drei Tore bei Kacktor des Monats waren.
Ja.
Drei von fünf, oder? Ja. Fünf in Auswahl und dreimal Egerschen gegen Haring.
Das können wir vielleicht in den Shownotes irgendwie verlinken. Also es ist irgendwie sehr lustig, weil auch Benjamin Kanudisch, FC Ingolstadt. Lukas Fröde, immer noch FC Ingolstadt. Zim Heike, immer noch FC Ingolstadt.
Ja, das war aber auch eine Scheiße. Man kann sich ja mal freuen, dass Tim Heike jetzt halt wenigstens mal einen reinmacht. Vielleicht gibt das ja irgendwie so halb Selbstbewusstsein, aber andererseits kann er ja auch für das Tor nicht mehr viel. Also, wenn er den auch noch daneben geschossen hätte, dann.
Hast du den nicht auch gemacht?
Die Frage ist, ob du schnell genug da gewesen wärst, um den Fehler zu
machen. Da muss er erstmal stehen.
Ja. Da muss er erstmal hinkommen zu dem Ball. Aber, er macht das Ding, am Ende gewinnst du das 3-1. Und ich meine, Sabrina sagt auch danach, dass es kein guter Auftritt war, aber es ist halt wirklich dieses. Also, 3-1, wenn du vor dem Spiel gesagt 3-1, ja, passt. Aber so wie das Spiel passiert ist, muss ich sagen, ich weiß nicht genau, wie die drei Punkte überhaupt da geblieben sind.
Aber passt am Ende des Tages ja auch, oder? Also nehme ich mit die drei Punkte.
Ja, klar, natürlich kann man sich beschweren darüber. Also,
natürlich nicht. Aber man muss halt, das ist ja genau wie du vorher sagst, also man muss ja am Ende nur halt irgendwo sagen, bei dem Spiel gegen Mannheim, das ist zwar ein Punkt, aber wir wissen, wie er passiert ist. Und das sind drei Punkte, wir wissen, wie sie passiert sind.
Ja, ja, und so geht es ja auch ehrlich gesagt dann weiter.
Ja, und das so geht es weiter. War ja das nächste Spiel, Doppelheimspiel gegen Saarbrücken. Und jetzt kommen nicht mehr Kellerkinder, sondern jetzt kommt irgendwie direkt, also wirklich der ärgste Konkurrent quasi eigentlich um Platz 3.
Jetzt kommt ein dickes 6-Punkte-Spiel, oder?
Dickes 6-Punkte-Spiel und vor allem, weil wir es uns ja auch gar nicht so lieb, wobei Saarbrücken liegt uns ja eigentlich. Mhm. Aber Ex-Schanzer liegen uns ja normalerweise nicht so. Und da gibt es dann in Saarbrücken irgendwie traditionell einige. Und einer war auch im ersten Spiel. Paar Minuten schon mal heiß mit Chivea. Ja, schon mal irgendwie, also in der Anfangsphase schon mal einen vergeben, den man jetzt nicht unbedingt vergeben muss. Ich fand, der war in dem ganzen Spiel echt schwer. Also schon geil irgendwie.
Ja.
Da waren wir mal schade, dass man den damals irgendwie nicht holen konnte, also fest verpflichten konnte. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt nur auch wieder so Kügel-Style war in dem Spiel halt sonderlich heiß. Aber irgendwie bisher immer, wenn er dann gegen uns gespielt hat, fand ich ihn halt auch mal richtig geil.
Ja, ich würde auf jeden Fall noch vorneweg auch irgendwie schieben, dieses Spiel, auch, glaube auch als neutraler Beobachter, schon ein sehr geil anzuschauendes Spiel. Also da war wirklich unglaublich viel geboten. Ich glaube, da ist wahrscheinlich in keiner Zusammenfassung irgendwie wirklich alles abgebildet, was da in dem Spiel los war.
Das stimmt.
Und vielleicht auch von den fünf Spielen, die wir jetzt hier besprechen, auch wahrscheinlich, trotzdem, dass wir wahrscheinlich am Ende, das können wir schon mal vorne wegnehmen, auch da sprechen müssen, dass es ein echt glücklicher Sieg war. Wahrscheinlich von den fünf Spielen unser bester Auftritt noch. Also da waren zumindest phasenweise mal Sachen dabei, wo ich sage...
Wir hatten auch sehr viele Anteile an diesem Spiel, deswegen allein. Und ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so gepackt war bei uns im Stadion, bei dem Spiel, von dem Spiel, unabhängig davon, wie die Verhältnisse waren. Aber das fand ich richtig geil, einfach das Spiel.
Willst du uns noch verraten, Martin, was du dir von dem Spiel erwartet hast?
Ja, angesichts der Form, in der wir gekommen sind, mit wirklich zwei glücklichen Punktgewinnen aus den Spielen davor, habe ich mit dem Schlimmsten gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Also, dass wir gegen Saarbrücken da nicht den Hauch einer Chance haben.
Es könnte sein, dass ich eine Handicap-Wette für Saarbrücken abgesetzt habe vor diesem Spiel.
So ging es mir tatsächlich auch. Ja.
Also heißt, du hast dir bei diesem Spiel mal zu Recht die drei Punkte gewünscht, aber nicht dran geglaubt?
Nee, im Endeffekt muss ich ja sagen, es ist, wenn du aufsteigen willst, ist es auch wieder das Spiel, das du gewinnen musst, weil es ein 6-Punkte-Spiel ist, ein Heimspiel, gegen den wahrscheinlich einzig realistischen, oder was heißt einzig realistischen, aber gegen der auf dem Platz steht, den du wahrscheinlich realistisch noch irgendwie anstreben kannst, wenn du sagst, die ersten zwei, das wird schon schwierig. Insofern, klar, auf einen Sieg gehofft, aber angesichts dem, was man bisher so in dem Jahr gesehen hatte, jetzt nicht gerade damit gerechnet. Das ist jetzt hier eine neue Kategorie. Das ist Martins Erwartungshaltung.
Ja, Martin, gefällt mir schon, das ist super, so mein Film.
Aber
die Frage ist halt, ob der Bene das macht, wenn du nicht da bist, oder ob ich das auch machen muss.
Kannst du übernehmen.
Dann will ich aber einen Jingle.
Okay. Mach mal KI-Jingle. Ja. Ganz peinlich noch einmal. Ja, es war viel los. Es war sehr viel los. Ich habe keine Ahnung, wie du schon sagst, wie viele Szenen da irgendwie waren. Aber ich meine, die eine Szene, und es wäre so schön gewesen.
Er muss von Testros
fallen. Ja, Gröning natürlich einmal nicht am Feld, mal nach zwei komplett Ausfällen. Und Testro spielt. Und also wenn Pascal Testro.
Das stimmt Ding aber nicht, was er sagt.
Nee, Gröning hat gespielt.
Zeit hat er nicht gespielt.
Ach, Zeit hat er nicht gespielt.
War krank.
Ja, schade. Nach Zeit hat nicht gespielt, weil er krank war. Nach zwei Totalausfällen von Gröning. Und als ich meine, wenn ich das Spiel gelesen habe, dass du nämlich Gröning und Testro reingehst, jetzt dämmert es mir langsam.
Der Startelf kam weg im Übrigen, nach Verletzung, meine ich, von Testro.
Ja.
Aber was für ein geiles Ding wäre das gewesen, wenn er diesen Zeitfall, was auch immer Fall ist, hier halt einfach da reingesetzt hätte.
Ja, wenn er das irres Ding gewesen, oder? Ja,
vor allem sah es gut aus. Und man sagen, es war jetzt nicht so, dass es so, der Testro, da fällt er um und trifft den Ball. Das war geil, das Ding.
Wäre auf jeden Fall nichts für Zeitlast-Kaktor der Woche gewesen, sondern eher für Sportschau-Tor des Jahres.
Bleiben wir bei bis Monats, aber es war schon mal ein schönes Ding und ich muss sagen, die Haltungsnoten waren schon nicht verkehrt. Und das wäre natürlich eine gute Eröffnung für das Spiel gewesen. Und das hätte diesem Spiel wäre es auch gerecht geworden. War spektakulär einfach.
Umso geiler, dass er sich dann auch später belohnt.
Fake News, ja. Ah, cool.
Weil wir gewonnen haben, meinst du?
Das gefällt mir. Aber wir machen mal weiter. Wir lösen das später auf. Wir kommen erst nochmal auf so eine Szene, wo wir echt im Spiel gedacht haben, wie zur Hölle kann das kein Elfmeter sein?
Ja.
Oder war dazwischen noch was?
Nee, also im Endeffekt, ja, wie wir vorher schon gesagt haben, es gab in diesem Spiel gefühlt 1000 Szenen.
Ja, es ist alles voll.
Also gefühlt, ich habe mir aufgeschrieben, ich habe es am Fernseher gesehen, erste halbe Stunde kann man mit wohlwollend ausgeglichen bezeichnen, dann ist eher Chancenplus bei Saarbrücken. Aber ja, genau, also ich weiß nicht genau, wann diese Elfer-Situation ist, aber also für
irgendwann mich, zwischen der 20. und 40. mehr genau aufschieben habe ich mir auch nicht.
Also im Endeffekt kann Kuppertz ist am Ball, schließt auch irgendwie ab.
Spielt ihn in die Mitte.
Oder spielt in die Mitte.
Und wird einfach nur umgesetzt.
Und wird halt dann, als der Ball weg ist, umgesetzt.
Also in meinem Verständnis ist es auch ein Elfer. Das kann nicht wahr sein. Das ist also ein deutlicherer Elfmeter wird es nicht mehr. Er spielt den Ball und wird dann einfach aus dem Leben getreten. Der Ball ist im Spiel. Ist doch vollkommen egal, wo dieser Ball ist. Er tritt ihn einfach um, es ist ein Elfmeter. Und der Schiedsrichter steht direkt dahinter. Der Linienrichter steht 90 Grad Winkel direkt daneben. Einer von beiden muss es sehen. Also dass man da sagen kann, nee, war nix, verstehe ich nicht. Und da muss man in dem Fall nochmal sagen, ich hasse so Schiedsrichter. Wenn er sagt, das war nichts, dann ist es ein Schwalbe und dann muss er gelb geben. Es gibt da kein Zwischendrin. Er tritt ihn einfach nur aus dem Leben.
Ich weiß jetzt nicht, wie genau halt die Bewertungseinschätzung ist, wenn quasi die Situation abgeschlossen ist, weil er ja quasi den Ball gespielt hat. Das ist egal für den Elfmeter. Genau, das sehe ich auch so. Das ist nur für rote Karten interessant. Ich habe nur irgendwo gelesen, ja, oder der Magenta-Kommentator, der mit Sicherheit auch keine Schiedsrichterausbildung hat, irgendwie, abdeckt, ja, er hat ja den Ball gespielt und das, was danach passiert, ist quasi egal. Faul im 16er ist ein Faul im 16er. Ja, also für mich ist es auch ein klarer Elfer und dann...
Ich finde es faszinierend, dass man das nicht sehen kann. Oder hast du es anders gesehen? Okay, Moritz hat es nicht gesehen. Das spricht auch für die Einschätzung.
Ich habe gerade selbst überlegt, wo ich echt in der Situation war. Das war
direkt vor der Kurve. Direkt. Also wirklich, das war auf unser Tor.
Vielleicht hatten wir eine dieser unzähligen Fahnen die Sicht verdeckt.
Was? Ne, ich glaube, er kann
mir. Weil Martin Schall kann es nicht gewesen sein.
Er kann es nicht gewesen sein. Einer von den Kack-Doppelhaltern.
Aber ich meine, wenn die bei der Kennung einig seid, ja, dann haben wir wohl einen berechtigten Elfmeter
nicht bekommen. Das ist selten so ein klarer Elfmeter gesehen. Also das war wirklich frech, aber andererseits kommen ja noch andere Sachen. Beispielsweise Böfing, wie auch immer. Ja. Nochmal
wieder einen geilen Fehlpass.
Geiler Fehlpass, also wirklich, das war das mit dem Sonne stand tief, oder? Sonne stand tief und hat dann irgendwie den im Schatten stehenden Spieler nicht gesehen und spielt einfach zu Jimmy diesen Ball.
Er hat im Übrigen eine richtig geile Cap aufgehabt. Hat mir so richtig nice Oliver Kahn-Vibes gegeben.
Ey, ihr glaubt gar nicht, gegen Haching, das habe ich ja auch im Fernsehen gesehen, das ist wieder der Magenta-Kommentator, der irgendwie, wenn er sich einmal irgendwas zurechtgelegt hat, das irgendwie halt 800 Mal in dem Spiel unterbringen muss. Und da hatte irgendwie der Böfink ja dieses lila Trikot und neongelbe Schuhe und neongelbe Kappe oder irgendwie sowas auf und irgendwie da hat er irgendwie dann der Knallvogel
oder genau. Hat er irgendwie gesagt, der bunte Böfing.
Genau.
Das
war dann das. Ja, genau, also das hat er wirklich während
der 90er Jahre. Der bunte Böfing, das ist ja mit ihm falsch. Aber ist das der Typ, der so ein bisschen Ingolstadt-Quatsch hat? War das der?
Ich weiß nicht, es gibt so zwei, bei denen ich immer, wenn die bei Magenta unterwegs sind, da finde ich mir schon immer, wow, okay, schalt den Ton aus.
So einen, weil der Magenta, der hat immer so einen leichten Ingolstadt-Crush, da merkst du, der schwärmt dann immer so plötzlich von uns. Und ich denke mir so, was zur Hölle, Mann.
Einmal zu viel im Presseraum.
Ich kotze immer ab, wenn ich meinen Verein gucken muss und er immer, oh.
Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel auf Magenta gesehen und trotzdem das Einzige, was ich kenne, ist diese, wie hat er denn immer gesagt, die Schleuder von Ingolstadt oder sowas? Das ist mir, und der oberkörperfreie Trommler. Über den immer mal wieder gesprochen wird.
Grüße.
Ja,
in diesem Sinne, Grüße.
Man kennt ihn.
Ja, man kennt sich. Wo waren wir denn jetzt?
Wir sind beim grandiosen Fehlplatz vom bunten Böfig stehen geblieben.
Und dann auch wieder einmal Schanzer, immer Schanzer. Also auch den kann man reinmachen, wenn man da Bock drauf hat. Aber den
hält er natürlich,
den holt er sich dann natürlich auch geil zurück, muss man sagen.
Ja, also der Typ wirklich in dem Spiel. Also das gegen Haching war er ja schon das ein oder andere Mal im Mittelpunkt. Gut, bei diesem Fröde-Eigentor haben wir gesagt, kann er nicht so viel dafür. Elfer gut gehalten, davor war dieser merkwürdige Ausflug. Also in diesem Saarbrücken-Spiel war er noch mehr zwischen Genie und Wahnsinn.
Ja.
Also da waren dann teilweise echt wirklich, das was ich vorher schon gesagt hatte, teilweise Bälle aus dem Fuß gespielt, nach irgendwie, indem man so ein bisschen Gegner gelockt hat und so. Und
gelockt.
Dann mal den langen Ball spielt.
Ich glaube, inzwischen nennen wir das Pressing-Falle, oder?
Nenn es, wie du es willst. Aber also da habe ich schon gesagt, boah, der kann
er kann kicken.
Der kann besser kicken als Funk, auf jeden Fall. Also da kommt der Ball
auch mal. Er kann besser kicken als die Hälfte der Mannschaft.
War das der Moment, wo du wo dir klar war, warum er jetzt im Tor steht und nicht mehr Funk?
Ja, in Ansätzen vielleicht auch gegen Haching schon, aber also gegen Saarbrücken ist mir das auf jeden Fall... ist mir klar geworden, welche Qualität sie offenbar haben wollten. Aber das Problem ist halt, der ist halt trotzdem Drittliga-Torwart und nicht Champions-League-Torwart, weil er halt einfach irgendwie dann in 5% der Fällen irgendwie solche weirden Dinger reinhaut, wie dass er einfach dem Chivea den Ball im Fuß spielt.
So, ja, da muss man sagen, in den 4 Spielen war schon wirklich viel wildes Zeug dabei. Also viele Glanzparaden, aber viel richtig wildes Zeug. Und ich meine, also noch nie, ist immer so lange gibt es das ja alles nicht, aber lange hat mich kein Torwart von uns mal mehr so an Sascha Kirchstein erinnert. Und dieses zwischen Genie und Wahnsinn, so Dinger rausgeholt, wo du denkst, das gibt's doch jetzt nicht. Aber dann auch so sehen, das ist nicht sein Ernst. Und halt so ein extrovertierter Typ,
ja,
genau. Was ihn halt einfach ultra sympathisch war. War das Spiel gegen, Also Haching, wo er dann irgendwie auch dann irgendwie nach dem einen Tor dann über das ganze Feld rennt und so mit der Mannschaft vor der Kurve jubelt. In der 30. Minute oder was das da war. Und ich so, was ist denn jetzt mit dir los? Ist ja irgendwie ganz geil, aber wir sind gerade nicht aufgestiegen. Und der hat halt ultra Vibe. Aber der hat irgendwie auf Twitter immer geschrieben, also ich habe nicht, also Profifußball-Vibe gibt er mir nicht, aber so Straßenkicker und so richtig Bock auf die ganze Scheiße hier, richtig Bock auf Identifikation, richtig Bock auf Emotionen, auf Fußball, aber nimmt das jetzt auch nicht so zu ernst, das mit dem Job. Ja? Das muss man ihm nicht vorwerfen.
Aber also im Endeffekt, man fühlt zumindest mal was.
Ja, man fühlt, ja. Und es tut mir wirklich echt ein bisschen leid, weil wir haben gesagt, der Funk hat das ja echt alles ordentlich gemacht, der hat es ja richtig gut gemacht, der hat richtig Sachen rausgeholt.
Aber und der auch im Übrigen immer echt korrekt zu uns war, muss man ja auch sagen. Er war ja auch irgendwie ein paar Mal dann auf dem Zaun letztes Jahr, immer ein korrekter Typ gewesen.
Ja,
also kann man nicht drüber meckern.
Ne, voll, deswegen sage ich, es tut mir ein bisschen leid, weil ich muss ja echt sagen, ich glaube, Funk war jetzt wirklich jetzt nicht irgendwie Publikumsliebling, aber halt einfach nur, weil er sehr hat halt den Job gemacht, hat es gut gemacht, war sympathisch alles, aber Büffeln kommt halt und hat, er vibet halt. Und er macht viel Bullshit, aber irgendwie hast du das jetzt Gefühl, jeder schon so, ja, irgendwie ist der schon geil. Also irgendwie ist es was. Es bringt halt so ein Feeling gerade wieder rein, diese Personalie, die gefährlich ist, aber auch irgendwie ganz geil.
Wir müssen irgendwann mal Nachti nochmal einladen, dann wird er nochmal die Story irgendwie von Funk aus der Lagobar erklärt. Aber das können wir einfach machen, wenn der Vertrag dann ausgenommen ist. Also, naja.
Wenn man dann nicht mehr belangen kann für irgendwas. Ja, auf jeden Fall, weil Chivea war uns gnädig in der Situation und
kommt dann nicht auch noch ein anderer Ex-Schanzer, der die Bude auch nicht macht?
Dann kommt erstmal Multaub.
Ja, Multaub ist ja auch ein Ex-Schanzer. Ja.
Haut ihn an die Latte, oder? Oder auch
ich glaube, war es an die Latte, aber ich glaube, es waren auch mehrere Lattentreffer in dem Spiel, oder? Also, naja.
Auf jeden Fall bleibt am Ende stehen, kein Tor für Saarbrücken.
Wir bleiben, es einige Chancen, viele Eckschanze, aber keiner macht ihn rein. Und dann will es das Schicksal so, also Moritz, du hast gesagt, hat ein Tor geschossen. Das ist saugeil, es ist super lustig, es war nämlich im Stadion.
Der sich belohnt hat.
Also im Stadion war es schon witzig, weil das war ja auch noch auf die Süd. Und Freistoß Kanuric. Und dann so, ja, ganz gute Position. Und dann kommt dieser Freistoß, also im Stadion sah es aus wie der letzte Rotzfreistoß, den ich jemals gesehen habe. Und plötzlich sah man aber einfach nur, wie der Verteidiger, ich glaube Risuto, keine Ahnung, den einfach locker flocky sich selber ins Tor reinhaut.
War es ein Eigentor schon?
War ein Eigentor.
Ah, und deswegen, ich dachte mir vorher schon, wieso irgendwie so...
Ja, und dann macht man pauschal das Handy an, aber deswegen wird es lustig. Alle machen so das Handy an und dann steht überall Twitter, WhatsApp, Kicker... Tor, Testrot.
Wer wurde denn im Stadion als Torschütze gefeiert?
Testrot?
Nee,
war kein Torprojekt. Achso, war der
ein
Tor?
Also, wen hat Italo dann ausgerufen?
Ich mein, Testrot?
Nee.
Wir können es drüber streiten, aber wer hat Kicker am Ende gewertet als Torschützen?
Ein Tor. Also, im Stadion war nur, also um mich rum, ich weiß nicht, was ich so durchgesagt hat, aber um mich rum war einfach nur komplette Verwirrung, weil überall, was du im Internet gelesen hast, überall stand Testrot. Aber. Direkt vor uns hat gerade ein Verteidiger diesen Ball ins Tor eingeschossen. Aber was habt ihr denn alle gesehen?
Vermutlich ist die Südtribüne so groß, dass verschiedene Ecken
der Südtribüne verschiedene Winkel, genau. Und dann hat man aber nachher bei der Magenta-Zeitfassung, dadurch, dass es so unglaublich viele gute Kameraeinstellungen bei Magenta gibt, gesehen, dass du wirklich in der Magenta-Zusammenfassung sieht das einfach aus, als würde Tesoro ihn reinschießen, aber tritt halt irgendwie so ein Luftloch. Und dahinter.
Ja, und jubelt aber danach halt auch, als wäre der Weltmeister geworden.
Ja.
Ja, aber Kanuric steckt auch das Tor geschossen. Ja. Auf jeden Fall tritt er halt an den Ball vorbei. Man muss sagen, und deswegen stimmt das schon auch immer, wenn er an diesem Ball halt kein Luftloch tritt, dann wird der Verteidiger dahinter auch nie im Leben sich den Ball einfach selber ins Tor schießen.
Also, Tor deswegen, Paco. Musste auch erstmal im richtigen Moment über den Ball drüber schießen.
Hatte seinen Anteil an dem Ding, aber offiziell ist es nicht seins. Und man muss sagen, es war mir selten so egal, dass ein Tor so scheiße gefallen ist. Ich habe selten so, also lange nicht mehr zu Hause ein Tor so gefühlt wie das. Ja. Das fand ich richtig, richtig geil. Es hat so Bock gemacht, dieses
Tor. War auch ein richtig geiler Zeitpunkt. Ein richtiger Zeitpunkt, der Saarbrücken wehtut. Ich meine irgendwie 2 Minuten vor der Halbzeit oder so. Richtig, richtig wichtiger Zeitpunkt.
Ja, und vor der Süd halt. Sonst hast du ja jetzt immer erst in der zweiten Hälfte. Und du hast ja vorgefühlt, was für Chancen halt einfach Saarbrücken schon hatte, dass du dann in der Situation so ein Tor dann da reinwirkst und dann halt dann die Mannschaft direkt vor der Süd feiert. Es war halt geil. Es war ganz geil, unabhängig, was da vorher passiert ist. Aber damit gehen wir dann in die Pause oder war da noch irgendwas dann vorher?
Nee, also ich glaube, danach war dann nicht mehr.
Ich glaube, da war nichts mehr. Okay. Aber wir hatten unsere Situation und ich denke, ich bin immer noch der Meinung, das muss ein Elfmeter sein. Heißt, diese erste Halbzeit, die hat da in beide Richtungen auch Möglichkeiten. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir hochverdient mit 1:0 Pause gehen, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir da chancenlos waren.
Ja.
So, kannst du machen. Zweite Halbzeit.
Passiert nicht mehr so viel wie in der ersten Halbzeit auf jeden Fall.
Ja, vor allem von uns nicht.
Im Endeffekt hat Saarbrücken absoluten Chancenbuche. Also, ich meine, ich finde schon, dass du irgendwie so die 25 Minuten nach der Pause das Spiel eigentlich ganz gut so plätschern lassen kannst. Also, klar, wir ruhen uns auch wieder ein bisschen auf der Führung aus, aber Saarbrücken war da noch nicht so zwingend. Aber so die letzten 15, 20 Minuten haben halt die zur Schlussoffensive nochmal angesetzt und dann, glaube ich, nochmal mehrfach irgendwie Pfosten und Latte getroffen und ja. Einfach ja, zahlreiche Chancen.
Ich muss aber auch sagen, bei Saarbrücken gegen Saarbrücken 1 zu führen und dann das Spiel plätschern zu lassen, finde ich, ist Selbstschutz, der nachvollziehbar ist. Hm. Gegen Haching und
so. Ja, also das war jetzt auch nicht negativ gemeint. Genau.
In dem Fall muss ich halt sagen, naja gut, du weißt ja, was wir gesehen haben in der ersten Halbzeit können, du weißt ja, was Saarbrücken kann, also dass ich da auf keinen Fall irgendwas aufmachen will, total geschenkt.
Naja, also, aber also plätschern lassen ist für mich auch erstmal positiver.
Ja, genau.
Also das ist nicht das, was gegen Haching passiert ist. Gegen Haching haben wir Haching spielen lassen.
Haching plätschern lassen.
Nee, Haching hat da gar nicht geplätschert, sondern die haben da aktiv was gemacht. Und Saarbrücken ist irgendwie da in diesen 25 Minuten meines Erachtens nicht wirklich gefährlich geworden. Haching schon. Also,
ja.
Aber zum Ende...
Aber am Ende ja, schon, dann haben wir noch mal eine Chance, der die Latte trifft. Paddy Schmidt. Paddy Schmidt an die Latte, wobei das Ding jetzt auch eher so ein bisschen zufällig an die Latte gegangen ist. Und
dann nach 85 Minuten, übrigens, das ist mir in Erinnerung geblieben, smart gewechselt und irgendwie nochmal richtig Defensive reingebracht. Ich glaube, wir haben dann irgendwie Gröning rausgenommen und Malone gebracht und dann hat der bunte Büffing noch Geld bekommen für Zeitspiel, oder?
Ja, aber was der bunte Büffing in diesem Spiel gemacht hat, war die beste Parade, die ich jemals von einem Schanzer Torwart gesehen habe. Und ich weiß auch nicht, ob ich jemals nochmal eine sehen werde. Du hast einfach nicht zugeguckt in dem Spiel, Leute. Was gibst du zu? Also, wo warst du,
Junge? Ich sehe gerade offen, also Büffing keine gelbe Karte. Faktencheck.
Okay, Faktencheck. Okay, auf jeden Fall, Büffing, für diejenigen, die es nicht bekommen haben, auch das, natürlich, nachdem dann die zweite Hälfte ja auf unsere Kurve ging.
Interessant.
Also gegen Faktencheck, also der Faktencheck wurde gerade gefaktencheckt und Büffing hat gelb bekommen. Unabhängig davon hat er, also... Was ist das, ein Kopfball aus 5 Metern oder was das war, mit einer unglaublichen Parade einfach an die Latte gelenkt. Und das kann nicht wahr sein. Also das ist wirklich, dieses Spiel ist wirklich zwischen Genie und Wahnsinn, wie du sagst, weil was das für eine Reaktion war von demselben Torwart, der in der ersten Halbzeit, weil die Sonne blendet, wer einfach den Ball in den Fuß spielt, das kann man nicht erzählen.
Ja.
Also wenn Prime Neuer dieses Ding rausholt, dann kannst du dir halt einfach 43 Jahre lang irgendwelche Reels angucken. Ja, aber das, wenn bunter Wüfling halt in der dritten Liga bei Ingolstadt so ein Ding rausholt, dann hat das nicht mal der Donau-Dreher mitbekommen.
Hast du die Kickernoten da?
Die Kickernoten?
Ich hab sie da.
Was kriegt man denn in so einem Spiel nach quasi...
Willst du wissen, was der bunte Wüfling
bekommt? Ja, ich dachte mir, du machst auf der einen Seite irgendwie so einen verrückten Fehlpass, der dir halt fast das Tor bringt, hältst ihn dann aber geil.
Spielst zu null
gegen Saarbrücken, machst irgendwie...
Du machst die beste Parade, die du
genau.
Kicker je gesagt hast.
Und was sagst du dann?
Vom Kicker 4,5.
Ja.
Nein, 2,5.
Oh.
War der Marco mit dem falschen Spiel?
Falsches Spiel. Sorry.
Was 2,5?
Rückwärtsfaktencheck. Ah, das liegt daran, dass ich aus Versehen die Aufstellung von Saarbrücken mir kopiert habe und nicht die von Ingolstadt. Und nur gesehen habe, da ist Saarbrücken und da ist Ingolstadt. Sorry. Und kriegst 2,5. Heute sind die Faktenchecks aber auch mal hart drauf.
Ja, die 2,5 unterschreibt ihr, oder?
Chivea 4,0. Das kann ich euch aber deswegen sagen.
Okay, oh, danke.
Und ich kann euch auch sagen, dass Risotto ein Tor gemacht hat. Das weiß ich auch. Ja, die 2,5 unterschreibe ich, aber nur wegen dem Fehlpass, ansonsten war das einfach Bombe.
Ja.
Also, geiler so. Scheiß.
Und dann bleibt am Ende stehen, was ich vorher schon gemeint habe, die 3 Punkte nimmst du mit. Ja, die unterschreibst du. egal wie du sie geholt hast, ob du sie jetzt verdient hast oder nicht, also, aber die sind bombenwichtig.
Könnt ihr euch aber vorstellen, dass ich da auf der Couch aufgesprungen bin nochmal in der Nachspielzeit und das wirklich gefeiert habe. Also absolut, wenn du dieses Ziel Relegationsplatz hast, ist es das 6-Punkte-Spiel schlechthin.
Absolut.
Klar musst du dann auch danach deine Punkte weiterholen, aber also essentiell dieses Spiel zu gewinnen, mit Glück, mit mehr Glück als Verstand wahrscheinlich sogar. Aber Einsatz hat gestimmt.
Ja, eben fürs große Bild, deswegen machst du, ist es ja auch so, weil die zwei Spiele vorher, da holst du zu viele Punkte und sagst dir, was für eine Scheiße eigentlich. Und sagst dir, okay, wir haben 4 Punkte, du weißt nicht genau warum. In dem Spiel, ja, klar, wird viel Glück diese 3 Punkte geholt, aber halt mit einer ganz anderen Voraussetzung. Also wirklich mit ganz anderen Voraussetzungen. Und dass ich in dem Spiel mich nicht schäme dafür, 3 Punkte zu holen und das auch hätte verlieren können, geschenkt. Dass ich mich vorher bei dem Maching-Ding und bei dem Ding gegen Mannheim, da schäme ich mich immer noch für.
Aber im Ergebnissport Fußball blickst du dann halt auch nach diesem Saarbrücken-Spiel auf 3 Spiele 2025 und 7 Punkte.
Ja.
Damit, also unterschreibe ich.
Ja, und dann eine mit. Niederlage in den letzten, ich kann gar nicht mehr erzählen, wie viele Spiele, dann haben wir das erstmal verloren.
Vermutlich in Bielefeld auswärts.
Ja, und eine Niederlage in 13 Spielen. Also
Klar, nimmst du mit.
Ja, ja, ich glaub, zu dem Zeitpunkt dann sogar Platz 1 in der Rückrundentabelle dann. Also klar, besser.
Aber das ist wirklich, deswegen sage ich, das ist mir glaube ich einig. Also das Spiel, dass du da mit Butterfischen rausgehst.
Nee, du hast ja vorher schon gesagt, irgendwie Saarbrücken unser Lieblingsgegner.
Ah ja.
Gegen die wir jetzt die letzten Jahre schon auch echt oft gespielt haben.
Und oft gewonnen.
Und auch oft irgendwie geile Tore gemacht, oder?
Ja, also vor allem auch die Auswärtsspiele in Saarbrücken sind immer irgendwie kurios, meistens mit Schiedsrichterentscheidungen zu unseren Gunsten und so weiter. Aber
was?
Ich finde es irgendwie kurios, dass die letzte Niederlage gegen Saarbrücken war 2006.
Kaum einer wird sich erinnern.
ein 6:0 in Saarbrücken.
Wow, Ligaspiel.
Ligaspiel in der Regionalliga Süd damals. Und wenn ihr wollt, lese ich euch noch die Aufstellung einmal kurz vor, weil wir irgendwie ja doch
das ein oder andere von Ingolstadt.
Da sind bestimmt wieder einige Spieler dabei, die in Passis nächsten Blind-Ranking drin sind.
Michael Lutz.
Oh, überragend.
Oliver Schmidt.
Ja. Yeah.
Michael Wenzel.
Okay. Oh.
Markus Rosenwirt. Domenico Sbordone.
Ja. Yeah.
Tobias Fink. Manfred Kroll. Michael Schmidtberger, rest in peace. Ralf Keidel, Marc Römer und Steffen Wohlfahrt.
Geil.
Haben damals 6:0 in Saarbrücken verloren.
Ralf Keidel, aber Ralf Keidel als rechter Schienenspieler mit der Dreierkette, oder wie?
Ja.
Was ist das für eine Aufstellung da? Alles klar.
Und Trainer natürlich Jürgen Press und eingewechselt in der 70. Minute für Ralf Keidel, der junge Andi Buchner. Also.
Doch noch einige Legenden dabei.
Das waren
dabei.
Zeiten, ne? Es war nicht alles gut früher. Wir haben auch früher schon irgendwie
kurios Spieler. Ja, schön. So. Und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal mit.
So, jetzt ein neuer Versuch. Super Setup mit einem Heimsieg in Saarbrücken. Nochmal vor der Süd gefeiert. Dann gehe ich nach Hause ins Bett. Und was erwarte ich mir dann von dem Auswärtsspiel mit einem vermutlich erste und einzige Mal in diesem Jahr, so fair muss man da sein, ausverkauften Gästeblock beim bekanntesten Münchner Stadtteil? Martin. Und jetzt überlegt der Martin wieder, ob er sich 3 Punkte wünschen soll oder ob man die haben muss.
Jetzt sagt er dann wieder, es ist ja jedes Spiel schwierig und 60 hat ja auch den Trainer gewechselt. Die haben auch im Winter die neue Spieler geholt.
Es ist meine Kategorie, nicht deine.
der neue von 60 ist aber echt ein geiler Typ gewesen in der zweiten Halbzeit gegen uns. Ich kann schon mal vorgreifen, sorry. Was erwartet ihr uns, Martin?
Wir erwarten uns vor allem, nachdem wir das Hinspiel schon verloren haben und 60 heimschwach ist, 3 Punkte auswärts in München.
So, danke. Punkt. Da sind wir mal wieder.
So, und dann starten wir rein.
Wohl wissend, dass es nicht leicht wird.
Dann starten wir rein, sorry. Mit, ich weiß gar nicht mit was.
Also die erste Szene, die ich mir aufgeschrieben habe, ist eine gelbe von Schwalbe, aber ich weiß nicht, was da vor.
Oh, stimmt. Ein Elfmeter. War es ein Elfmeter oder war es keiner? Also den Elfmeter haben wir schlussendlich nicht bekommen, aber war es einer oder war es keiner?
Viele Grüße an die Kollegen von Magenta. Das kann ich dir nicht sagen.
Was war eure Impression im Stadion? War einer.
Also für mich ist es erstmal kein Gelb für Schwalbe.
Es ist auf keinen Fall Gelb für Schwalbe.
Und ja, es ist halt so ein Kann-Elfer. Aber es ist keine Kann-Schwalbe, sondern es ist definitiv
kein Schwalbe. Also ich sage euch ehrlich, wir im Block waren uns einig. Das ist ein bockklarer Elfmeter. Also war die erste...
War das auf die Gästekurve?
Ja, auf die Gästekurve.
Okay. Ja, dann...
Originale 5 Meter...
Ja, das ist genau dasselbe wie in dem anderen Spiel vorher. Ich glaube, aus dem Block siehst du es halt ganz gut. Aus der Magenta-Perspektive siehst du ja... da hinten schräg passiert irgendwas.
Ja. Also ich, Magenta hat auch dann irgendwie zwei Perspektiven, die beide so ein bisschen unterschiedlich ausschauen aus meiner Sicht. Wo du bei der einen sagst, ist ein Elfer, bei der anderen sagst du eher nicht vielleicht. Aber
es ist nirgends.
Ich finde, 60 hat schon Glück in der Situation, dass sie den einfach nicht gegen sich
kriegen. Ja, und vor allem auch das war Kupac, oder?
Bisuschkow.
Dass Bisuschkow dann da mit der gelben Karte weggeht, ist ja auch eine Frechheit.
Das ist die größte Frechheit. Also, aber auch in jeder der beiden wunderbaren Kameraeinstellungen von Magenta, denkt man, wie zur Hölle kommt man auf die Idee, da gelb zu geben. Dann erzählt der Magenta-Kommentator noch irgendwas von, ja, er hebt schon vorher ab oder so. Ja, damit er sich nicht von zwei Spielern gleichzeitig beide Beine brechen lässt.
Welche Kameraeinstellung hat der Magenta zur Verfügung gestellt? Weil die hatten ja auch auf jeden Fall eine Kamera direkt hinterm Gästeblock.
Ja, genau. Die einmal die klassische irgendwie, natürlich von der, was ist das, Gegengerade oder Kamera, bei der du auch nie den Abseits erkennst, die so schräg gehen. Und dann tatsächlich irgendeine von hinterm Gästeblock, aber muss rechts hinterm Gästeblock.
Weil die dürfte ja eine ähnliche Perspektive gegeben haben, wie wir quasi zentral aus dem Block hatten. Und also, ich kann es nur ein zweites Mal sagen, also da waren wir uns einig.
Aber es war kein direkter Blick von hinterm Tor, sondern auch schräg.
Also interessiert euch die Einschätzung von Badla Grafati?
Ja. Ja, aber wobei ich das inzwischen auch echt witzlos finde.
Die Aktion des Torhüters, der zum Zweikampf hinzukommt, ist absolut regelgerecht, denn dieser berührt oder trifft den Angreifer erst gar nicht. Den gesamten Vorgang ordnet der Schiedsrichter schlussendlich vollkommen richtig als Schwalbe ein, zeigt dem Angreifer die gelbe Karte und gibt ihm diesen Elfmeter nicht.
So, und dann bleibt zu stehen, uns hat die Meinung doch nicht interessiert.
Genau. Ja, aber also, das kommt nachher nochmal zu so einem Ding. Also inzwischen muss ich halt echt sagen, ich weiß nicht, was der sieht. Also kriegt der überhaupt eine Kameraeinstellung? Weil teilweise finde ich halt die Sachen, die er da erzählt, so hanebüchen, dass ich wirklich nicht mehr verstehe, warum man den auch fragt, den Kollegen. Kommen wir nachher noch zu einem anderen Ding. Aber ja, okay, ich sehe, wer Kamera sieht, aber niemals gelb, aber kann Elfmeter mal mindestens. Und wenn du sagst, okay, von hinten sieht man es halt besser, dann kann ich mir gut vorstellen, dass da den Kontakt besser sieht als in den komischen Gemeindeeinstellungen.
Wenn gleich natürlich aus dem Stadion irgendwie in Realtime ohne Wiederholung immer halt genau schnell ist und schwer zu sagen. Und
man den auch immer gerne hätte, den Elfmeter.
Klar, den hättest du natürlich gerne, würde ich mitnehmen.
Ja. Direkt vor der Kurve, wäre schon ganz geil gewesen. Ne?
Absolut. Ja. Und ja, auch relativ früh im Spiel, ich weiß gar nicht,
ja, ich weiß 5 auch
Stunden
nicht
genau, oder so, ich, oder vielleicht sogar noch weniger.
Das ist das, was ich mir
aufgeschrieben
habe, aber ich weiß nicht.
17. Ja. Aber gut.
Insgesamt der Schiedsrichter in dieser Partie, finde ich, ein paar merkwürdige Entscheidungen, auch was irgendwie die Zweikampfbewertung oder dann irgendwie die Verteilung von gelben Karten zum Teil irgendwie angeht. Also
wir steigen ein, was wir sonst noch so gesehen haben. Was hast du denn gesehen, Marco?
Ich habe ja nur aufgeschrieben, ein paar Chancen auf beiden Seiten und 60 war grundsätzlich irgendwie ein Ticken besser in der ersten Halbzeit. Aber fand jetzt nicht so viel Zwingendes mehr in der ersten Halbzeit, wo du sagst, boah, der muss drin sein.
Also ich sehe es auch natürlich ein bisschen wohlwollend, dass wir eine ausgeglichene erste Halbzeit haben und gerade zum Ende hin dann sogar mehr Spielanteile für uns. Natürlich mit einer FC-Brille auf. Aber ja, also jetzt auch nicht das unglaublich ereignisreiche Spiel in der ersten Halbzeit. Nee. Ja.
Und in der zweiten Halbzeit, hast du ja vorher schon mal angekündigt, hat dann Abiyama, mal so, der hatte plötzlich mal mindestens 15 Minuten richtig Bock.
Fand ich richtig, also auch am Ende hin fand ich ihn richtig stark.
Drei richtig gefährliche Abschlüsse halt.
Wo haben sie den geholt?
Kaiserslautern ausgeliehen, glaube ich.
Okay.
Also die zwei Abschüsse waren mal ordentliche Strahlen, beides mal gehalten.
Den Kopfball, oder?
Und den Kopfball, den muss man machen.
Ja.
Also der Kopfball muss rein, also das war jetzt nicht so die Glanzleistung, aber die zwei Schüsse.
Wollen wir noch über irgendwie für mich die überraschendste Personalie des Tages reden? Gröning auf der Bank und dafür Tissero, habt ihr eine Erklärung dafür oder gab es eine Erklärung dafür?
Also Magenta hat sich natürlich auch komplett überrascht gezeigt, dass neben Malone, dem Lieblingsspieler von Magenta, Gröning, was sich Sabrina da anmaßt, den auf die Bank zu setzen, war für mich nach den Spielen davor nur logisch. Also,
okay. Ich habe es ja vorhin noch gesagt, nach zwei Totalausfällen ist dann da Zeidler nicht gespielt und nach drei Totalausfällen hat dann Gröning nicht gespielt. Also,
Gröning also nicht überraschend für euch? Weil ich muss gestehen, also ich würde mir sportlich nicht die Expertise vorweisen wie ihr beide, aber im Stadion war es für mich dann schon überraschend, dass du halt irgendwie beim oberbayerischen Duell dann halt deinen Top-Torschützen und wie gesagt, wenn die sagt, der hat schlecht gespielt, okay, also fein, also wirklich gut für mich, aber zumindest sei statistisch halt irgendwie deinen Top-Torschützen bei dem Spiel dann auf die Bank zu setzen, war überraschend für mich, bin ich ehrlich. Wenn sich es aber erklären lässt, dann...
Also ich fand anhand der Leistungen von von Gröningen in den Spielen davor nachvollziehbar. Vor allem auch in dem Spiel gegen Saarbrücken hat er nichts geleistet. Und hingegen war Paco, finde ich, da schon sehr umtriebig. Also ich finde, Paco hat sich auf jeden Fall in dem Saarbrücken-Spiel verdient, nochmal zu starten. Gut, klar, dass dann Zeitler nach Krankheit zurückkommt und direkt wieder Startelf neben Testro ist legitim, aber vielleicht ein bisschen überraschend. Aber im Endeffekt, Gröning hat auch als Joker sehr, sehr oft, oder er ist erst seit kurzem eigentlich Stammspieler geworden. Also ich finde das absolut nachvollziehbar in der Situation. Gerade bei, vielleicht bei einem Auswärtsspiel, wo du weißt, dass auch erstmal wieder lange eng sein wird, du vielleicht gar nicht so viel Druck ausübst, sondern eher konterst. Also
das ist natürlich so ein bisschen der Punkt. Also ich bin grundsätzlich bin ich auch ein bisschen zugespalten. Also ich sage ja immer, Gröning ist schlecht und die drei Spiele vorher war auch schlecht. Aber es ist halt immer die Kombination gewesen. Ich meine, in den Spielen vor Weihnachten war halt der Gröning-Zeitler zusammen einfach geil. Das hat einfach gut funktioniert. Hat nur jetzt halt in dem Jahr bisher noch nicht funktioniert. Klar, Zeitler auch zwischendurch ein bisschen raus. Ich kann mir tatsächlich aber wirklich vorstellen, dass dieses Ding, wo ich es jedes Mal gesagt seit Jahren jetzt irgendwie zwischen sagt, das Einzige, was ich richtig testrot sehe, ist, dass der halt wahnsinnig Schnittstellenpässe spielt. Dass der richtig geile Pässe spielt. Ich finde, vorm Tor ist es immer noch, weiß jetzt nicht. Der macht die Bälle anständig fest und der steckt die Bälle geil. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen dann der Plan ist, zu sagen, na gut, dann lass den Kollegen halt mal den Zeiler schicken im richtigen Moment. Wobei er dann doch auch wieder recht weit vorne gespielt hat. Ich wünsche mir ja immer noch irgendwann, dass er mal so richtig hängende Spitze spielt und einfach nur füttert. Weil immer, wenn ich den in den letzten zwei Jahren in einem Spiel richtig gut sehe, dann ist es, weil er sich ein Stück zurückfallen lässt und das Spiel vorne eröffnet. Das kann man ansonsten, mal wieder ausprobieren, ob jetzt was anderes zündet vorne als dreimal nicht, Gröning. Und am Ende gibt es recht, dass es halt kommt und
ja, dann ist es soweit. Nach irgendwie 60 Minuten und wir tauschen einmal unseren Sturm aus und bringen Gröning und Tim Heike.
Und schon steht es
1-0. Und schon steht es 1-0 für die Löwen. Weil, und da muss man jetzt auch sagen, Markus Dibi-Kategorie, Ex-Schanzer. Er ist ja ein Ex-Schanzer, oder?
Ja.
Wolfram irgendwie, ich hatte ihn in meinem Kopf irgendwie noch bei Zwickau. Ich glaube, da ist er dann nach uns hin und dann hat er auch in Werl gespielt, meine ich. Aber Marco, Ex-Schanzer treffen heute.
Ja, da macht er. Und der macht ihn gut. Also, muss man sagen, erstmal pennen irgendwie gefühlt wieder alle.
Es geht halt auch irgendwie ziemlich einfach.
Ja, genau. Costly ist irgendwie in dem Fall einfach zu langsam.
Mhm.
Also langsamer als ein Costly irgendwie mal schon mal war in seinem Leben. Vor allem, weil Wolfram jetzt ja gefühlt, weiß nicht, war der so schnell. Vor allem nicht mit Ball. Ich habe gefühlt, Costly kommt mit Wolfram mit Ball nicht so richtig hinterher.
Ja, geht halt auch einfach nicht wirklich.
Dann genau, und stört ihn halt nicht richtig. Also, und natürlich am Ende ist es halt ein Riesenbock vom
bunten Böfig.
Also am Ende ist ein Riesen-Torwart-Bock. Aber den kannst du halt vorher schon, also die Entstehung kannst du verhindern und überhaupt den Abschluss kannst du verhindern. Und dann musst du den halten. Aber kann man ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er den macht. Ich meine, er behauptet den Ball, sucht den Abschluss und das Ding drin.
Und da steht es also für die Löwen.
Da steht es einfach für die Löwen.
Aber nicht lange.
Aber vielleicht erstmal eins für die Löwen und in dem Moment ist es nicht, auch jetzt nicht komplett aus dem Nichts.
Nee.
Weil in der zweiten Halbzeit, vor allem die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit, da war halt ja nur noch 60.
Genau, also im Endeffekt, wenn du sagst, erste Halbzeit war ausgeglichen, zweite Halbzeit muss dann vielleicht auch mit dem Anspruch, dass du oben ran willst, dann noch ein bisschen aktiver was von dir kommen, war halt genau das Gegenteil wieder. Also 60 war halt aktiv, wollte, hat sich angenähert mit den auch drei Abiyama-Chancen da. Und dann fällt das Tor natürlich aus einer Situation, die jetzt vielleicht nicht so zu erwarten war, aber es fällt auf jeden Fall nicht unverdient.
Ja.
Und ich finde, also da war ich schon mega angepisst, eigentlich wieder. Einfach so, wie sich das Spiel dann entwickelt hatte. Und im Endeffekt, dass da dann irgendwie eher 5 Minuten nach dem 1-0, das 1-1 wirklich völlig aus dem Nichts fällt, ist ja eigentlich auch eine Frechheit schon wieder.
Also es war eine Butterflanke von Geile. Also klar, den macht er gut rein, aber das 50% von dem Tor war mindestens mal diese Flanke. Ich meine, wie kommt denn die da rein? Da gucken alle Verteidiger schön diesen Ball nach und der nickt das mal entspanntes lange Eck. Also richtig schöne Flanke und guter Kopfball, aber halt, wie du schon sagst, aus dem gar nichts.
Also es gibt ja halt so ein bisschen die Vibes mit, wir schalten mal kurz als Spitzenmannschaft in den zweiten Gang hoch, machen mal schnell das aus, ein Ausgleichstor.
Und dann gehen wir wieder.
Weil wir es können, so quasi.
Ja.
Aber wenn wir es doch können, warum bleiben wir dann nicht dann auf dem Gras?
Also, ich habe danach nichts mehr hier stehen.
Nee, das war nichts
mehr. Nichts mehr stehen.
Ich muss euch mal noch hier, weil ihr beiden Magenta-Experten, zum Tor fragen. Ich habe in den Highlights eins gesehen, was ich im Stadion nicht wahrgenommen habe, aber keine Antwort drauf habe. Der Torjubel von Gröning haben die mir auch so ein bisschen verkauft als Jubel zur Bank. Aber war es wirklich so? Wisst ihr mehr?
Ich fand auch in der Zusammenfassung, sagen wir so ein bisschen nach so einem, ja, nach dem Motto, ja, angepisst, dass er auf der Bank saß, eher aus.
Den wollte ich auch, aber war es wirklich so, denkt ihr?
Ich weiß nicht, ich glaube, da wird ein bisschen viel reininterpretiert.
Also du sagst...
Ich finde, dass ich wenig gefreut
und nicht viel gebockt. Das deutet doch da irgendwie so Richtung Bank, oder? Also das kann halt irgendwie alles heißen. Da kann halt irgendjemand auf der Bank gehockt haben und gesagt haben, heute machst du ein Joker-Tor. So.
Und wollte...
Also, ich weiß gar nicht, also ich würde die Geste würde ich mal, die habe ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe mir nur gedacht, er freut sich irgendwie recht wenig und trottet da so ein bisschen trotzig weg nach dem Tor. Nur nach dem Motto, ja...
Oder das kann auch alles... Einfach. Ja, genau.
Ja, angepisst, er war angepisst,
weil
genau.
Es halt auch ich nicht, nur so also ich war auch angepisst.
Dann bist du angepisst, habe ich es gesehen, aber ich hätte jetzt auch die Geste habe ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt.
Ja. Okay, also sagt dir nichts, was man sehen, wie hoch bewerten muss.
Ich finde, muss man auch mal sagen, also bei einem Band, den ich habe, ich finde, der lamentiert ja auch sehr viel im Spiel, wenn er den Ball nicht kriegt und so Geschichten. Der ist halt so, ich finde, das ist halt sein Typ, dass der halt so dann mal so ein bisschen seinen Emotionen und Frust irgendwie auch mit Gestik und Mimik halt nachkommt und fetch. Würde ich jetzt nicht überbewerten, ehrlich gesagt.
Ja. Passt.
Wir haben dann gar nicht mehr so viel auf dem Zettel, glaube ich, oder? Ich habe
gar nichts mehr auf dem Zettel.
Aber also Sabrina sagt ja dann irgendwie, ich glaube in der PK oder so, das war dann zum Ende hin so ein offener Schlagabtausch wie bei einem Jugendspiel.
Weiß aber also, nicht. Wenn die sagt, ihr habt nichts mehr, finde ich, kommt mir der Abiyama aber schon ein bisschen zu kurz. Der hat dann ja schon nochmal ein paar geile Dinger gemacht.
Der ist dann aber bald ausgewechselt worden, ne?
Aber relativ spät, irgendwie 85. oder so. Ja. Okay. Der hat dann ja schon nochmal irgendwie zum Ende hin doch auch nochmal eine geile Chance gehabt. Und ich glaube, die Löwen im Generell hatten dann so Richtung Nachspielzeit, so Richtung Ende des Spiels auch nochmal eine dicke Chance, wo die auch das 2-1 machen können und nicht machen.
Also gefühlt, ja, war es halt für mich, wir haben dann wieder zurückgeschaltet auf, was heißt Verwalten-Modus, aber zumindest Abwarten-Modus oder sowas. Und wenn jemand Chancen hatte, dann war es eher 60. So.
Ja.
Und ja. Dann geht es halt 1-1 aus. Und weiß nicht, so richtig glücklich war halt keiner. Ja, 60 nicht, weil die wirklich was investiert haben, auch irgendwie, so wie man es in den Live-Deckern und so von 60er-Seiten irgendwie gelesen hat, schon ihr bestes Heimspiel der Saison irgendwie abgeliefert haben und natürlich dann mit dem Punkt irgendwie nicht zufrieden sind. Und
die stehen ja auch nicht geil da, muss man ja auch sagen. Die stehen doch irgendwie auch kaum in Schlagweite zu den Abstiegsplätzen, oder?
Ja,
ja. Aber sagen, also wenn in dem Spiel einer den Sieg verdient hat, ist es 60.
Ich glaube, ja.
Ich meine, das ist schon okay, dass es 1-1 ausgeht. Ist schon okay. Aber es ist, also wir waren da weit weg davon entfernt, in diesem Spiel 3 Punkte zu holen. Und wenn du das Ding verlierst, dann passiert das. Und da brauchst du dann, klar, der Elfmeter am Anfang, wenn
genau, es dann
ist, dann das ist immer so eine Situation, ja. Natürlich. Aber grundsätzlich muss man auch sagen, also aktiv waren wir gar nicht. Wir jetzt eine Tor aus mit einer schönen Flanke und ansonsten.
Und mich ärgert es halt dann schon ein Stück weit klar, 60, die sind, wenn man wohlwollend irgendwie das so sieht, unter dem neuen Trainer schon ein bisschen aufsteigend. Aber ich habe mir auch gestern das gegen Dresden angeschaut zum Beispiel.
Haben sie verloren, oder?
Haben sie 5-2 verloren. Und gegen die kannst du schon Tore schießen, aber du musst es halt auch versuchen. Also, und wir haben es halt kaum versucht. Also
ja, null. Ja. Das ist jetzt wieder, da kommen wir auch wieder zum Ding und ist mir dann auch egal, ob aufstrebend oder nicht oder wer auch immer. Wenn du aufsteigen willst, wenn du eine der 3 besten Mannschaften dieser Liga am Ende sein willst, dann ist mir scheißegal, ob da so ein Kellerkind dann bisschen aufstrebt, dann müssen die 3 Punkte her. Und dann müssen halt vor allem, wenn du jetzt vorher so ein 6-Punkte-Spiel hattest,
du musst halt zumindest versuchen.
Du musst doch diese, du hast ja vorher gehabt, du kommst aus dieser Energie dieses Spiels, kommst du in ein Oberbayern-Duell. Mal aufpassen, was man sagt zu diesem Spiel. Da muss doch mehr Energie kommen. Aber das war letztes Jahr bei 60 genau derselbe Spaß. Da hatten wir auch so eine Phase, wo ich vorher dachte, boah, jetzt muss doch mit richtiger Energie in dieses Spiel reingehen. Und dann, da nix rum.
Also du hast den vollen Gästeblock und so weiter. Also es wäre ja auch schon einfach für die ganze Stimmung in dem Verein geil gewesen, da diesen Sieg zu holen.
Absolut.
Ich bin halt im Interview danach ein bisschen zu hektisch, so zu viel, ja, hat nicht richtig zu Ende gespielt und so. Das, ja, das kann man ja nicht unterschreiben, weil es ist ja wirklich, wirklich wenig irgendwie zu Ende in Anführungszeichen gekommen. Also das
jetzt fehlt uns der Marco noch mit den Kickernoten.
Oh, der Marco mit den Kickernoten. Ja, aber diesmal die richtigen. Ah, das ist die 4,5 für Buffing. Buffing. Ja, 3,5, keine Ahnung. Also,
wer war der beste Schanzer? Keitel mit Flanke.
Ich ja, halt, Keitel war sogar...
Ich habe ja die eine also 2,5. Ja, Keitel ist aber auch irgendwie echt stabil. Ja, was ist das da alles? Wieso Schroff 3?
Aber unterschreiben wir, oder? Also Keitel mit der Flanke als bester Schanzer des Spiels passt.
Ja, ja, ich finde das immer ein bisschen billig, wenn dann nur so eine Flanke... Ich meine, er war Gegenspieler von Abiyama. Also gut, kann man auch irgendwie nochmal diskutieren, ob da seinen Job dann so gemacht hat, wenn der eigentlich so auffällig war.
Ja, gut, das ist die Frage. Aber andererseits muss man auch sagen, die zwei von den Dingern, zwar diese Abschlüsse vom 16er, das ist jetzt nicht die Position, in der Keitel da irgendwann einmal in Deckung stehen muss. Da muss dann das, also das muss ja den Mittelfeld verhindern, die Fernschüsse.
Ja, trotzdem war der recht auffällig. Ich meine, Keitel ist dann auch irgendwie 72. rüber auf rechts, weil Kostli ausgewechselt wurde und Seifert noch kam. Seifert auch wieder in seinen besten Tagen irgendwie, dass er mich da in kürzester Zeit irgendwie in den Wahnsinn treibt. Aber gut, ist ja nichts mehr passiert dann. Also.
Das sind mal 4 Spiele. Bei acht allen Punkte. 4 Spielen, also 8 Punkte, ungeschlagen. Aber jetzt 4 Spiele, bei denen du alle sagst, cool, da hättest du bei allen weniger holen können, als du geholt hast.
Ja. Und bist aber trotzdem zufrieden mit 8 Punkten, oder? Oder zumindest beschwerst du dich nicht drüber?
Ja, du bist mit der Ausbeute von 8 Punkten aus den 4 Spielen natürlich zufrieden, weil du einen Schnitt von 2 Punkten hast. Ja, definitiv. Vom Auftreten,
vom
Saarbrücken-Spiel, vom Kampf zufrieden, vom Auftreten fraglich, was den direkten Vergleich zu einem anderen Aufsteiger angeht. Und bei den 3 Spielen gegen die unteren Mannschaften halt gar nicht zufrieden über das Auftreten.
Ja.
Und, weil man kann sagen, in dem Worst Case, sagte das. Klar, das ist immer wieder arg negativ, aber das Mannheim-Spiel, da darfst du keinen Punkt holen. Gegen Haching, sagen wir mal, da ist gut möglich, dass das Ding 2-2 ausgeht. Sehr gut möglich. Dann holst du halt einen statt 4. Gegen Saarbrücken, das Spiel kannst du locker verlieren. Das ist überhaupt keine Schande. Dann hast du einen statt 7 Punkten. Und bei dem Spiel jetzt gegen 60, da sage ich, okay, nein, klar, haben wir das verlieren können, aber muss nicht. Dann sage ich, hast halt 2 Punkte statt 8. Ja. Und das ohne, dass viel passiert, sondern einfach nur, dass du halt ein bisschen weniger Matchglück mitschleppst durch die Spiele. Klar, wir reden über 2 Meter, die wir nicht bekommen haben, die darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, aber wenn du 8 Punkte sagst, okay, weil die Punkte stimmen, passt, Auftreten nicht, holst du 2 Punkte aus den 4 Spielen.
Und das Geile ist, trotz all dem, was du uns gerade aufgezählt hast, hast du gegen Stuttgart 2, gegen den drittletzten der Liga, die Chance, weil Saarbrücken erst am Sonntag spielt, auf Platz 3 zu gehen. Und da kommen wir zu Martins, was habe ich mir zu diesem Spiel erwartet, Frage.
Und ich möchte das gerne in 2 Teile aufteilen, diese Frage. Was hast du dir vor Anpfiff erwartet und was hast du dir eine Minute nach Anpfiff von diesem Spiel erwartet?
Naja, also ich kenne ja meinen Verein. Deswegen war mir schon klar, dass das auch wieder nicht so einfach wird, wie man sich das wünscht. Aber natürlich erwartest du gegen Stuttgart 2, die sogar noch, ich glaube, 3 gesperrte Spieler oder irgendwie sowas haben, einfach da deine Heimspiele zu gewinnen, fertig aus. Das müssen wir gar nicht reden.
Wünschst du die 3 Punkte oder müssen die 3 Punkte her?
Die müssen her.
Okay. War eine deutliche Aussage.
Und nachdem du nach einer Minute gegen einen etwas merkwürdigen Hühnerhaufen 1-0 in Führung gehst, wie war dann deine Gemütslage und deine Erwartung an den Rest dieses Spiels?
Nee, ich finde es halt interessant. Im Endeffekt haben wir jetzt 4 Spiele gehabt, wo wir gesagt haben, da waren wir jetzt nicht so aktiv, da waren wir immer sehr abwarten und so. Und Thema Erwartungshaltung, nicht was Ergebnis, sondern von der Spielweise auch irgendwie angeht, denke ich mir, ja, gegen Stuttgart 2 wirst du ja dann wohl mal in dem Heimspiel die aktivere Mannschaft sein. Tja, aber machst halt nach 25 Sekunden das Tor und was machen wir? Wir spielen wieder abwartend im Endeffekt. Also
bei fucking minus 2 Grad vor ungefähr 2.500 Zuschauern. Sorry, offiziell 3.300 oder so. Die anderen 700 standen, wissen wir, am Klo oder der Würstchenbude. Ich weiß überhaupt nicht, was ich zu diesem Spiel sagen soll, ehrlich gesagt.
Ja, aber im Endeffekt läuft es halt fast wieder wie beim Spiel gegen Unterhaching. Du kommst irgendwie in Führung, klar, an der Stelle dann halt einfach viel früher. Verlegst dich aufs Kontern. Gegen Haching klappt es mit dem 2-0. Und gegen Stuttgart hast du zweimal irgendwie die Chance, einmal holst du den Elfer raus, einmal scheitert Zeitler, aber die Situationen waren schon auch wieder vergleichbar mit dem Haching-Spiel. Also es kommt nicht von irgendwo her, sondern es ist schon gefühlt auch irgendwie einfach Matchplan.
Aber bei Haching hattest du einen Gegner, der irgendwie, wie man auch gesagt, nicht geplätschert hat, sondern ordentlich was gemacht hat. Und bei Stuttgart dachte ich mir wieder, es tut mir wirklich leid, Stuttgart, aber eure Jugend wird euch wirklich nicht weiterbringen. Das ist wirklich scheiße, was ihr da spielt. Selbst dieser Chase, oder wie auch immer man es ausspricht, der ja wirklich an der ersten Mannschaft anklopft, der hat ja vogelwilden Mist gespielt in diesem Spiel. Das war ja wirklich, das war ja Wahnsinn. Das kann doch nicht sein, dass der Profi-Minuten kriegt. Also in diesem Spiel, der wird sicherlich jetzt ganz gut sein. Aber es ist ja eine Scheiße. Und was da die ganze Zeit Stuttgart für eine Scheiße abgeliefert hat. Mal unabhängig davon, dass du dann einen Elfmeter kriegst, und auch mal sagen muss, also erstmal kann man den auch einfach reinmachen, an den Tor vorbeilaufen oder irgendwas. Man muss diesen Elfmeter gar nicht ziehen. Dann kann man aber vielleicht danach nicht so scheiße schießen. Aber was ich ja mal unabhängig von Rant jetzt irgendwie kurz sagen würde, es wird jetzt sehr viel wieder geredet und dann war auch, ist das auch wieder Rafati Einschätzung, oder? Dass das hätte eine rote Karte sein müssen. Ich weiß jetzt nicht.
Ja, doch. Also
in welchem Universum kriegt denn der Grönning diesen Ball noch? Der hat ihm doch, der ist der Ball doch schon versprungen, der kriegt doch nie wieder diesen Ball.
Ja gut, aber die Argumentation ist ja, glaube ich, dann schon einfach, es ist keine Doppelbestrafung, wenn es eine ballorientierte Aktion ist. Aber der Ball ist halt so weit vorbei, dass die Aktion nicht mehr ballorientiert ist.
Das ist ja, aber es ist ja auch keine Notbremse mehr, weil er ja irgendwo Richtung Eckfahne rennt und den Ball nicht kriegt.
Oh, weiß ich nicht.
Also im Spiel dachte ich noch, ich gehe so weit mit, dass das nicht mehr richtig ballorientiert ist. Aber ich habe heute die Zusammenfassung nochmal angeschaut und dem Grönning, dem verspringt der Ball da so sehr, der kommt da nie wieder hinterher, der kann froh sein, dass er gefoult wurde.
Heißt aber auch, der Schütze schießt selbst und verschießt ihn. Hast du Fußball aber eins nicht gelernt?
Aber bei Kügel auch gesagt, der Schütze, nicht gefoult, aber der den rausgeholt hat, schießt ihn selbst. Das war ein Fuck-Elfmeter. Ich dachte, im Spiel habe ich echt noch gedacht, der war nicht so schlecht geschossen, weil da ja Zug drauf war, weil der Zusammenfassung ist ja Textbuch schlecht geschossen.
Das ist also halt im Endeffekt in die Mitte. Im Endeffekt nicht mal genau ist das gleiche Tor wie der Kügel-Elfmeter und der ist auch fast gleich geschossen, oder?
Ja, das ist einfach noch richtig schlecht. Das ist halb hoch und halb neben die Mitte. Wenn er ihn genau in die Mitte schießt, kommt der Tor wahrscheinlich nicht mehr dran. Aber weil er ihn so halb hoch, halb Mitte schießt, kommt der Torwart auch rein.
Ja, es ist halt dieses, du hoffst halt, dass der Torwart irgendwie in der anderen Ecke ist. Und dann hast du einfach genau 50% Chance, dass er reingeht. Wenn er halt nicht in der anderen Ecke ist, dann hast du halt ein Problem.
Ja, und deswegen regt mich das Gesamt auf. Den muss er vorher anders verarbeiten. Ist ja schön, dass er dann irgendwie den Elfmeter da rausholt. Wenn es rot gegeben hätte, dann hätte man auch gesagt, okay, hat sich gelohnt. Aber so ist es halt, naja gut, dass es überhaupt den Elfmeter gibt, ist erstmal, weil er den Ball nicht richtig verarbeitet war. Und dann auch nicht schnell genug ist, einfach am Tor vorbeizulaufen. Und dann verschießt er den Elfmeter auch noch. Aber das ist die eine Szene, weil die kannst ja abhaken, wenn du den Rest nicht so rotze spielst. Aber ich bin wirklich aus diesem Spiel so stinksauer. Also, dass du so ein Spiel so hergibst, dich nur hinten reinstellst und da irgendwie versuchst zu kontern, mit dem einen Spieler, der schneller laufen kann als 6 km/h. Also, was ist das? Was war das? Nach dem 1-0 haben wir gedacht, ja, es tut mir wirklich leid, Stuttgart. Aber dann könnt ihr heute mit Schirm 5 Stück heimfahren. Und dann muss ich auch immer mal sagen, dann ist mir das auch egal. Wir reden mal wieder über, jedes Spiel ist irgendwie schwierig und bla und am Arsch. Aber wenn du 1-0 gegen den Gegner stehst, der so schlecht steht, klar, die haben ja vorhin ein Spiel gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Aber der so schlecht steht, du führst 1-0. Die spielen wirklich wie von der Rolle da hinten bei Stuttgart. Und du hast nicht die Möglichkeiten und auch nicht das eigene Selbstbewusstsein, dieses Spiel halt einfach 3-0 zu gewinnen und einfach zu sagen, yo, leck mich, das ist unser Heimspiel, wir wollen aufsteigen, hier ist heute gar nichts zu holen. Und das Selbstbewusstsein brauchst du. Es kann nicht sein, dass wir uns da in den Reihenstellen abwarten. Wofür?
Und es gibt mir einen Überblick. Ich habe es schon gesehen. Wir sind 1-0 in Führung, wir verschießen den Elfmeter und haben, wie wir vorher gehört haben, von Marco die Chance irgendwie mit Zeitler nach dem Konter.
Wir werden nur gekontert.
Nur und was passiert dann?
Ja, was passiert ist, auch nicht nur nach dem, also Elfmeter war 20 Minuten, aber original nach dem 1-0 haben wir es nur noch hinten reingestellt, einen langen Ball in den anderen geprügelt. Das Einzige, was passiert ist, ist super Alleingänge von Zeitler. Also Zeitler hat da mit den Stuttgarter Verteidigern, die wirklich Profi-Niveau weit, weit verfehlt haben, hat da mit Fahnenstangen halt Fußball gespielt. Aber halt leider Gottes entweder den richtigen Moment das Abspiel verpasst oder halt einfach nicht gut abgeschlossen, die Szenen, die er hatte. Und alle anderen Situationen sind einfach nur komplett versandet. Weil jeder Ball, den Gröning angenommen hat, ist entweder hat er so verschleppt, dass nichts passiert ist, oder meine Lieblingsflanke, bei dem, liebe Grüße an Hufi, der sagte, pass auf, jetzt kommt der Robben, als Gröning auf der rechten Seite den Ball hatte. Und er hatte in der irgendwie schon recht, weil Gröning hat mit rechts eine Flanke 43 Meter am Tor vorbeigeschlagen. Deswegen war das schon so ein bisschen wie Robben mit rechts. Aber es war wirklich eher peinlich. Und es wird jeder Ball, der auf Gröning kam, war verloren und weg. Zeidler war auf sich allein gestellt und nicht effektiv genug irgendwie. Aber so, da war nichts.
Das aber höre ich raus, dass wir dann zur Halbzeit irgendwie auch gar nicht verdient in Führung waren?
Das würde ich nicht sagen, weil jetzt so die Chancen von Stuttgart nicht da waren. Also
Stuttgart war in der ersten Halbzeit auch nicht wirklich existent. Was mich halt so ein bisschen, und da frage ich mich wieder, haben wir beide auch dann so ein bisschen verzerrte Wahrnehmung, weil es dann irgendwo wie an mehreren Stellen irgendwie heißt, ja, wir haben beste Chancen vergeben und so weiter. Also klar, wenn du einen Elfer verschießt, beste Chance, aber es war für mich dann mindestens nach dieser zweiten Zeitler-Chance nicht mehr so viel. In der zweiten Halbzeit ist noch eine gute Gröning-Chance nach
einer Ecke. Ich finde, du hast halt erstmal vergibst du eine Chance, weil Gröning nur den Elfmeter kriegt. Dann verschießt du den Elfmeter, dann schließt einmal Zeidler zu schlecht ab, einmal legt er nicht rüber. Das sind halt schon vier Chancen. Mhm. Er hat vier Riesenchancen und dann sagst du ja noch zurecht, dann macht einmal Gröning in der zweiten Halbzeit das gut, trifft aber nur den Torwart. Einmal trifft er dann ein Tor, aber wie gesagt, also irgendwann kann man nochmal versuchen, das Tor zu treffen. Also Gröning hat allein in der zweiten Halbzeit nochmal drei Riesendinger vergeben. Wir hatten Chancen. Okay. Aber ja, nicht so, weil du sagst, okay, wir haben den Gegner so rangespielt. Und ich muss sagen, wenn du zu Hause 1-0 führst gegen so eine Mannschaft, dann muss das Selbstverständnis doch sein, dass du diese Mannschaft einfach nur ohne jegliche Chance nach Hause schickst. Und nicht, wir stellen uns hinten rein, versuchen, den Ball lang zu hauen und hoffen, dass der 18-jährige Zeidler die Gegner rund macht.
Also auch in dem Spiel war halt wieder eigentlich gar nichts zu sehen von irgendwie hohem Anlaufen. Was du ja gegen so eine wirklich unsichere Mannschaft da hinten schon mal hättest versuchen können und dann.
Und was haben wir in der Pause gelobt, dass ein Besuchskopf halt einen Ball hat und dann immer mit dem Ball spielen kann? Das ist alles weg. Da passiert nichts mehr.
Ja, und im Endeffekt, Moritz, weil du gefragt hast, also Stuttgart in der ersten Halbzeit nicht wirklich existent offensiv, aber in der zweiten Halbzeit sind die halt dann schon zielstrebiger geworden. Da hält dann Büffing wieder zweimal gut, hat dann einmal noch irgendwie wieder seinen Aussetzer, also was heißt Aussetzer drin, aber eine Situation, wo er meines Erachtens irgendwie den Ball irgendwie an die Latte guckt, aber also schon auch irgendwie eher schlecht steht und mega Glück hat. Ja. Also insgesamt kannst du da dann auch wieder bei dem 1-1 einfach nicht sagen, kam jetzt aus heiterem Himmel, sondern es hat sich schon noch ein bisschen angedeutet.
Und was ist das für ein 1-1?
Ja, das hat wieder völlig gepennt dann einfach.
Also das ist ja der absolute Irrsinn.
Du kassierst du einen Freistoß?
Hast du es gesehen? Nee. So ein scheiß Halbfeld-Freistoß von der linken Seite. Und er spielt einen netten Freistoß, ja, aber da steht dann halt wer auch immer den reingemacht hast, Castanaras, sag mal so, Castanaras, er steht halt wirklich Mutterseelen allein aus einer Freistoßflanke im 16er und köpft dieses Ding rein. Also wirklich, also da war auf 5 Meter niemand um ihn rum. Ich glaube, da haben sich zwei Verteidiger haben sich umgerannt davor. Yes. Oder was?
Ich glaube, Lodens und Kostli oder sowas. Ne?
Also da standen, du hast danach schon gesehen, dass es schon zwei Ingolstädter Defensivmenschen gab, die da irgendwo waren, aber die sind halt beide nicht mitgelaufen. Und der steht einfach allein da und köpft ihn rein. Und dann, 2 Minuten später, wieder so eine Rotzflanke. Und auch da ist die Kameraeinstellung von Magenta irgendwie nicht gut. Aber ich, bei dem Pestro-Ding sage ich da,
das zieht sich ja durchs Programm heute.
Aber bei dem Ding muss ich halt sagen, klar ist das eine merkwürdige Einstellung von Magenta, aber ich sehe nicht, wie der im Abseits stand. Ich sehe es nicht.
Ich habe hier Rafati gerade noch offen. Hier steht, tendenziell richtig sein müsste.
Also wirklich am Arsch.
Und das ist natürlich auch eine gute Schiedsrichter-Einschätzung.
Also klar kann das sein, dass der irgendwie mit der Schulter oder so vorhing. Aber ich muss sagen, in der Einstellung von Magenta muss ich halt sagen, nee, das war bestenfalls war das gleiche Höhe. Und das wäre halt dann, das hätte halt nur gepasst. Und das hättest du dir so verdient. Das hättest du dir so dermaßen verdient, dass du dieses Spiel verlierst.
Und das gegen den Drittletzten ist schon aber ein bisschen ernüchternd.
Hat schon so ein bisschen, also gerade wenn ich das 2-1 gezählt hätte, irgendwie hat es wirklich an, ich will jetzt nicht an die dunkelsten Zeiten des FC Ingolstadt erinnern, weil dafür ist die Situation jetzt wirklich, da haben wir schon anderes erlebt, aber es ist wäre schon wieder so ein typisch FC Ingolstadt-Spiel gewesen, wenn wir einfach halt da nach Führung in kürzester Zeit uns das drehen lassen und dann irgendwie vor so einer wirklich trostlosen Kulisse das Ding verlieren.
Und dann kommst du eben wieder genau zu diesem Geschichten, was ich vorher gesagt habe. Du hast in diesem Spiel 2700 Zuschauer. Ja? Erzählt mir 3000 irgendwas. Keine Ahnung, wo die waren. Und dann kommen wir wieder zu diesem Spiel zurück. Das ist natürlich traurig und fraglich, warum so wenig Zuschauer da sind. Über das, was wir heute gesprochen haben, hat man wieder so ein bisschen das Gefühl dafür, warum die Zuschauer haben, weil es halt auch irgendwie ein bisschen scheiße war. Aber in so einem Spiel, sorry, die paar Idioten, die in dieses Stadion reinkommen, bei minus 2 Grad, es war so fucking kalt, es war so abartig eklig in diesem Stadion. Und kann man dann nicht mal einfach verlangen, dass die nach 1-0-Führung so eine Mannschaft einfach wegschießen? Kann man das nicht mal einfach wieder haben? Kann das nicht? Muss man da jetzt sich hinten reinstellen und den Gegner betteln darum, dass du noch ein Gegentor kriegst und noch ein Gegentor kriegst? Weil irgendwo ist es mir natürlich auch scheißegal, dass irgendwie eine Liga eng ist. Irgendwo werde ich, wenn du als Saisonziel ausgibst, dass du aufsteigen willst, dann muss das Selbstverständnis da sein, dass du nach einer Einzelführung gegen Stuttgart 2, die dermaßen den Planet wegfickst, dass einfach alles egal ist. Und nicht, ich stelle mich hinten rein, spiele einen Ball lang und heul danach, dass der Meter verschossen hat.
Und absolut, du darfst es nicht vergessen, mit dem Sieg bleibst du halt mindestens mal über Nacht. Und jetzt weiß ich ja, mit dem Sieg von Haching gegen Saarbrücken stehst du halt auf Platz 3. Stehst du am Relegationsplatz.
Ja, und du bleibst auf Tuchfühlung zu den beiden.
Ja. Ja. Aber die stehen halt nicht am Ende des Tages.
Ja, Dresden verliert letzte Woche, Saarbrücken hat gegen uns verloren. Und
genau. So. Und gegen Haching gestern.
Genau, verliert dann gegen Haching und so. Ja, du. Aber es ist eigentlich fast noch ärgerlicher, wenn du dann selber verlierst und nicht diese Patzer der Konkurrenz irgendwie ausnutzt. Also.
Ja, und klar kannst du sagen, okay, wir sind 5 Spiele, 2025, bist umgeschlagen. Hast du 6-Punkte-Spiel gewonnen. Du hast 9 Punkte aus 5 Spielen geholt, was ja vom Schnitt erstmal vollkommen okay ist. Ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, was haben die da oben? Die haben ja keinen 2-Punkte-Schnitt. Doch, Cottbus hat einen 2-Punkte-Schnitt. Aber heißt, mit diesem 1,8er-Schnitt stehst du da ja voll auf diesem Platz 3. Heißt, die Punkte, die wir jetzt in 2025 geholt haben, die sind ja vollkommen kompetitiv, um da oben in den Relegationsplatz irgendwie mitzuspielen.
Andererseits sind wir halt jetzt in der Rückrundentabelle auch nur noch Siebter.
Auf einmal. Ja, aber genau. Komm her, und dann kommst du dazu, dass wir sagen, hey, dieses Spiel, wenn das Ding ein Abseits wird, verlierst du das. Du hättest aus den 5 Spielen halt auch 2 Punkte holen können. Und nicht, wenn, keine Ahnung, Ostern auf Februar fällt, sondern einfach, wenn es ein bisschen schlechter läuft. Und einfach, weil du dir so viele Spiele selber das Leben schwer machst.
Gib uns auch zum Stuttgart-Spiel noch das Ranking des Kickers. Wer ist Chance des Spiels? Dürfte nach deiner Erklärung Zeidler sein.
Zeidler, aber das wundert null. Also alles, was offensiv wirklich was Gefahr hatte, offensiv war Zeidler Dribblings.
Der bunte Böfink, nicht negativ aufgefallen?
Bunter Böfink? Nur mit dem etwas, Martin ja vorher meinte, dass in einer Stellungssituation ein bisschen fraglich ist, bei dem dann hinten der Ball Latte klatscht. Aber 2,5 und diesmal habe ich die richtigen da. War den Fact-Check. Wir fact-checken uns jetzt immer gegenseitig. Und ansonsten muss man halt auch wieder da sagen, ja, gut, dass das ganze Mittelfeld eine 4,0 hat.
Was halt auch auffällig irgendwie noch ist und was ja dann schon noch ein Stück weit dafür spricht, dass ja, das so gewollt ist und es passt ja auch so ein bisschen in die ganzen letzten Spiele rein, wie wir es jetzt irgendwie analysiert haben, dass es gerade eher der Matchplan ist, eben diese Spiele knapp zu ziehen und ja, vielleicht kein Risiko mehr so groß nach vorne zu gehen, sondern eher sich darauf zu verlassen, dass es hinten schon irgendwie gut gehen wird. Spricht halt auch dafür, dass wir dann irgendwie in der 75., 83., 87. und 91. jeweils einmal irgendwie wechseln. Und ja, also im Endeffekt halt in diesen letzten 5 Minuten nochmal irgendwie eine Hektik reinbringen, weil uns auffällt, oh verdammt, dieses Mal geht es irgendwie dann vielleicht nicht auf. Und so 3 Punkte wären ja doch nicht schlecht.
Aber wechsle ich die Spieler, weil ich versuche Zeit zu schinden oder weil sie wirklich
benötigen? Nee, weil das halt irgendwie so punktuell verwechselt sind, aber es ist jetzt kein Offensiv, also oder keine große Änderung an der Taktik. Ja,
ich habe mir in dem Spiel gedacht, das können wir jetzt endlich mal wechseln. Und dann dachte ich mir, es kommen endlich Wechsel. Wer wechselt? Stuttgart.
Können wir jetzt mal anfangen? Es kommt halt Deichmann für Kopacz, das ist jetzt nicht offensiv erklärt, das war auch noch vor dem Ausgleich. Und nach dem Ausgleich zwei Minuten danach kommt halt dann Düring für Decker. Und dann nochmal vier Minuten später Malone für Besuschkow. Das heißt, also zu dem Zeitpunkt sind Borkowski und Heike noch draußen. Und dann kommt in der 91. noch Heike für Zeitler. Das heißt, und
Borkowski kommt Malone draußen. Zu dem Zeitpunkt defensiv oder weil ich alles nach vorne knall und irgendwie einen Leuchtturm brauche?
Ja, auch wieder für Einwürfe.
Stimmt, nur für Einwürfe, tatsächlich. Aber die hat er dann auch, das muss man schon sagen, also die Einwürfe waren auch das Einzige, was dann noch gefährlich wurde am Ende.
Gefährlich ist jetzt übertrieben, aber es ist noch passiert.
So. Naja, also was heißt übertrieben? Also der eine Einwurf geht auf einen kurzen Pfosten, bei dem sich Grönning dann tatsächlich löst und nicht schlecht löst, aber den halt dann sehr ziemlich uninspiriert direkt auf den Torwart schießt. Das war auch nicht so einfach, weil der Winkel war spitz. Aber das war einer von den Einwürfen. Und da hast du schon gedacht irgendwie, also ich habe anscheinend schon gedacht, es könnte schon noch was passieren jetzt gerade. Aber genau wie du sagst, fünf Minuten vor Schluss wirst du plötzlich nervös. Und da passiert da nochmal irgendwas. Das hat man am Anfang der Saison auch viel. Da wird man am Ende nochmal so ein bisschen hibbelig. Aber du vergibst das dem Spiel, hast du zwei Punkte einfach nur, die hast du wirklich mit offenen Händen hast du die rausgeschmissen. Und dann kommst du halt jetzt in 2025, kannst viel Positives auf dem Papier lesen, aber vom Auftreten ist das, also die ist so stärken die nicht auf, keine Chance. Also mit dem Auftreten steigst du nichts auf, vor allem wenn du mit dem Auftreten in die Relegation kommst. Ich weiß gar nicht, wie du mit dem Selbstverständnis in der Relegation spielen willst. Nee, das ist...
Aber deine Einschätzung jetzt mit so steigen wir nicht auf, hättest du die auch schon vor dem Stuttgart-Spiel so gefällt?
Ja. Weil vor dem Stuttgart-Spiel war ich schon sehr unzufrieden mit dem, was passiert ist. Das Stuttgart-Spiel war eine Frechheit. Das ist wirklich, das Stuttgart-Spiel für sich alleine war eine absolute Frechheit für alle, die mit dem Verein zu tun haben. Die Spiele vier vorher, die waren alle schon nicht überzeugend, aber ich muss sagen, das Saarbrücken-Spiel hatte für mich halt so ein, wenn du das Saarbrücken-Spiel rausnimmst, dann war das irgendwie geil. Aber in das Gesamtbild passt es halt rein. Also du bist wirklich nicht die bessere Mannschaft.
Ich finde, das davor kann man halt dann vielleicht sogar auch so bewerten mit, genau so steigst du auf. Also man dreht sich halt auch immer so hin, wie dann die Ergebnisse gerade passen.
Entschuldigung, ich möchte noch einmal vorlesen. Vom Beginn. Ich finde es gleich wieder, aber ich habe viele Blätter. Waldhof fucking Mannheim. 20-1 Torschüsse. 41-9 Flanken. Und 12-3 Ecken.
Ich bin ja auch nicht da, um das zu verteidigen. Ich meine nur... Nee. Also im Endeffekt mit der Punktequote von 2,0, die du vor diesem Spiel hattest.
Ja, aber die Punktequote
und diese dreckigen Spiele so holst. Naja, vielleicht steigst du halt wirklich so auf.
Also ja, gut, aber das
mit schönen Spielen wirst du nicht aufsteigen.
Dann kannst du sagen, das ist wieder ein merkwürdiger Vergleich, aber Bayern gegen Leverkusen einen guten Matchplan hatte, dass sie nur 0-0 gespielt haben. Das Spiel hätten sie halt auch locker verlieren müssen.
Ja, genau. Aber das unterscheidet eher Martins Aussage.
Genau, sie werden halt am Ende Meister. Also
ja, genau, aber es hat ja auch nur funktioniert, weil in dem Fall dann Leverkusen zweimal die Latte ballert und Wirtz am leeren Tor schießt.
Und vielleicht sagt es bei uns, weil Hachen den Elfmeter nicht reinmacht und weil Stuttgart eben dieses
Absatz. Ja, aber das ist ja genau das, was ich sage. Das ist ja, du verlässt dich ja, wenn du das so machst, verlässt du dich ja auf sehr, sehr viel Matchglück. Weil wir haben ja jetzt gerade festgestellt, dass du jetzt sehr viele Punkte geholt hast mit sehr viel Matchglück. Und wenn das, ich finde, dass nur in dem Moment nur der Zweck die Mittel heiligt, wenn du ohne das Matchglück die Spiele dreckig gewinnst. Na klar, hast du mal ein Spiel, das gewinnst du so. Aber ich finde, das ist mir viel zu viel hätte, wäre, könnte, dass wir die Punkte geholt haben, dafür, dass ich sage, okay, das ist ein geiler Matchplan. Vor allem, und das kommt für mich erschwerend hinzu, wenn du nach der Anfangsphase der Saison so spielst, die Punkte holst, dann sage ich fair. Wenn du nach dem, was diese Mannschaft gezeigt hat in den letzten 5-6 Spielen vor der Winterpause, plötzlich so Fußball spielst, dann verstehe ich gar nichts mehr.
Also verstehe mich nicht falsch, ich will jetzt hier nicht die These aufmachen mit, bei mir ist alles super und ich glaube, wir sollten genauso weitermachen und am Ende steigen wir genauso auf. Ich glaube auch, dass wir auf Strecke mehr Initiative brauchen oder halt auch eine Leistungssteigerung brauchen, weil wir sonst wird es nicht reichen am Ende.
Ja, vor allem,
aber wir haben oft genug halt auch gesagt, dritte Liga-Saison lang, du hast verschiedene Phasen auf und abs und für das, dass wir jetzt gerade vielleicht in einer eher schwächeren Phase sind, holen wir verdammt viele Punkte immer noch.
Das ist
also richtig. Das ist zumindest, wenn du so durch diese Phase durchkommst, unterschreibe ich das voll und es ist nicht alles schlecht.
Aber die Phase
das ist ja ein klarer Matchplan, der da gerade passiert. Das ist keine Phase.
Aber es ist schon de facto so, dass du im Endeffekt gerade keinen in dieser Mannschaft hast, der irgendwie formstark ist. Sondern die laufen alle irgendwie ein bisschen ihre Form hinterher.
Ja, aber das, was sie stark gemacht hat vor Weihnachten, das war das, was wir haben. Dass wir gut anlaufen, dass wir halt einfach plötzlich ein Mittelfeld haben, das Ball spielt, das irgendwie anständig einen Ball spielen kann, weil der Bischofskopf ist genau das, was irgendwie so gefehlt hat, weil da aus dem Mittelfeld auch mal ein Pass kommt und was für Geschichten. Dass ein Kanuric und ein Kovac da halt einfach irgendwie auch diagonal einfach wunderbare Bälle gespielt haben und nicht, wir hauen von ganz hinten den Ball nach vorne und hoffen, dass der Grönning mit dem Ball was macht. Ja. Sorry, das widerspricht allem, was gut funktioniert hat vor Weihnachten. Deswegen verstehe ich es nicht. Ansonsten, wenn ich jetzt sehen würde, hey, irgendwie, läuft nicht so, haben gerade Pech, irgendwie trifft jetzt gerade der Gröning das Tor nicht, trifft er auch nicht, aber das ist Tor nicht, dann würde ich sagen, ja, okay, es ist eine Phase und es ist gut, dass wir die Punkte trotzdem in der Phase holen. Aber ich finde halt, da kommt halt gerade zusammen irgendwie Phase und wir spielen aktiv schlechter. das verstehe ich nicht. Und das will ich auch nicht verstehen. Und da habe ich auch keinen Bock drauf. Weil das ist ja auch, was wir auch vor der Saison gesagt haben, ja, aufsteigen ist schön und gut und wahrscheinlich auch wichtig irgendwo. Aber am Ende will ich halt irgendwie sehen, dass sich was entwickelt, irgendwie cool ist. Und irgendwie finde ich gerade, das entwickelt sich gerade wieder vollkommen rückwärts. Das will ich nicht sehen, was da passiert. Hi,
Moritz. Das ne? Wort zum Sonntag.
Ja, stehen also, lassen. Klar kann man so stehen lassen. Trotzdem, glaube ich, darf man sich jetzt auch nicht in eine absolute Negativspirale reinreden. Weil dafür haben wir halt in den letzten, was sind es, 13 Spiele nur eins verloren. Also,
und dafür stehst du, sorry, ich muss da einschalten, dafür stehst du auch zu gut da und dafür kannst du halt irgendwie auch mit einem Sieg am Samstag in Essen halt irgendwie auch wieder auf dem Relegationsplatz auf 3 stehen und dann hat der Marco vielleicht inhaltlich recht, aber halt
ja, mich regen ja nur diese, und deswegen ist das Stuttgart-Spiel so krass, diese aktiv abgegebenen Punkte auf, weil dieses hätte, ich könnte da stehen, die hätte ich, wenn ich nach einem 1-0 und einem Elfmeter, ich habe halt einfach gegen den Drittletzten zu Hause das Spiel gewinne, dann stehe ich da.
Ja.
Aber allein das habe ich ja jetzt schon auf sich hängen. Klar, wie jetzt habe ich auch vorgesagt, wir haben in den letzten 13, 14, 15 Spielen, keine Ahnung, ein Spiel verloren. Das ist eine Qualität. Aber wir entwickeln uns zurück von dem, was vor Weihnachten war. Spielerisch, inhaltlich, was die Dominanz angeht, was das Selbstverständnis angeht. Das ist Spiel komplett anderen Fußball. Und es ist kein besserer. Und es ist auch kein gleichwertiger, es ist ein schlechterer. Und ich weiß nicht warum, das ist das, ich würde gerne verstehen, warum. Ja, wenn wir sagen, okay, da fehlt jetzt der ein oder andere, der ist weg oder was auch immer, verletzt, keine Ahnung. Deshalb, okay, ich verstehe, wir müssen was machen.
Aber das ist ja eher das Gegenteil, es sind ja eher welche aus Verletzung zurückgekommen.
Ja, ich habe das Gefühl, wir geben uns aus einem schon Spielen, wo du sagst, hey, wir haben das im Griff, wir machen das, wir reißen die Spieler an uns. Begeben wir uns in eine Situation, in der wir auf Glück angewiesen sind. Und ich wäre sehr glücklich, wenn das jetzt die Phase ist, die ist jetzt vorbei und dann geht's weiter und dann sagen wir alle, ja, super cool und dann bin ich voll dabei. Aber ich bin sehr skeptisch gerade über diese Phase.
Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, wir fahren nach Essen und können da erwarten, dass wir da den absoluten Hurra-Fußball sehen und also kann man sowieso
haben. Die Kategorie schon mal abgreifen
in der nächsten Folge, perfekt. Ja, also ich würde. Einfach, klar, bin ich grundsätzlich Pessimist, aber ich erwarte jetzt auch nicht, dass wir die da mega hoch anlaufen und dass es da irgendwie jetzt eine 180-Grad-Wendung gibt, oder?
Aber also, muss ich die 3 Punkte gegen das nächste Killerkind nicht erwarten?
Ja, im Endeffekt hast du 2 jetzt daheim verschenkt, natürlich musst du die jetzt auswärts holen. Wo du im Zweifel holst den Heimsieg und spielst auswärts, vielleicht irgendwie unentschieden, kannst du noch irgendwie sagen, okay, ist so, aber jetzt dann das dritte unentschiedene Folge oder noch schlimmer halt irgendwie dann eine Niederlage zu holen. Wäre in der Ausgangslage zu wenig.
Ja. Mehr wollten wir nicht hören.
Genau. Und ich glaube, damit.
Ja, damit können wir auch belassen. Ja. Und hoffe, dass ich einfach das nächste Mal wieder glücklich bin, wie zur Winterpause. Weil da war ich eh glücklich. Das war nur dieser Fall, macht mich so fertig. Macht mich so fertig.
Das wäre auch zu einfach.
Ja, so fertig. Ja, dann haben wir die Spiele nochmal ab. Haben wir noch so ein paar generelle Sachen. Es geht um Twitter. Oder was jetzt irgendwie oft irgendwie auch X genannt wird. Wir nennen es weiterhin Twitter und wir sind, glaube ich, nicht die Ersten, die oft jetzt inzwischen der Meinung sind, dass diese Plattform nicht mehr unbedingt dem entspricht, was wir uns so vorstellen von Weltbild und jenseits Fußball einfach, das sind, wie man kommuniziert, was man kommuniziert, wie man damit umgeht, was man auch irgendwie für Inhalte mehr oder weniger aufgezwungen bekommen wird inzwischen. Und wir sind schon länger der Meinung, dass diese Plattform spätestens durch Elon Musk natürlich und durch alles, was dann irgendwie jetzt dann politisch passiert in den USA oder auch die Anteilnahme dann in Deutschland, nicht mehr länger irgendwie zukunftsfähig ist. Für uns und für andersrum. Bisher waren wir aber immer der Meinung, naja gut, die Plattform einfach zu übergeben und zu sagen, jo, alle sind weg, ist irgendwie auch nicht der Sinn der Sache. Aber es wird nicht besser, sondern eigentlich irgendwie immer noch schlechter auf dieser Plattform. Und deswegen haben wir grundsätzlich eben die Überlegung und auch den Schluss eigentlich schon gefasst, dass auch wir mit dem Podcast und im Grunde dem, was wir auf dem Social Media tun, auch die Plattform verlassen wollen. Aber wir haben halt eine Frage, die wir gerne mit euch, der Twitter-Bubble, im Grunde gerne offen diskutieren würden, und die ist: Was ist die Alternative? Also, wo trifft man sich dann wieder? Also, ist es dann Instagram und Co. oder ist es Blue Sky oder Mastodon, wer auch immer? Und ich bin da ehrlich gesagt relativ zwiegespalten.
Ja, es ist halt tatsächlich so, wie du sagst, im Endeffekt, also viele andere, die sich irgendwie von Twitter verabschieden oder so, die haben zehntausende Follower auf anderen Social-Media-Kanälen, für die ist Twitter irgendwie so ein Beiwerk. Für uns ist tatsächlich irgendwie Twitter jetzt in unserer doch sehr begrenzten FC Ingolstadt-Podcast-hörenden Bubble so noch unser Hauptkommunikationsmedium gewesen, und ich bin auch weiterhin der Meinung, dass eigentlich so wie Twitter mal war, so wie es als Kurznachrichtendienst mal konzipiert war, dass die ideale Plattform für ja auch so ein Thema war. Aber ist mir heute auch wieder aufgefallen, auf meiner For You-Page ist irgendwie jeder dritte Beitrag irgendwie gerade irgendwie so ein Artikel zu irgendwie Sarah Wagenknecht, das ruiniert ihre politische Karriere, jetzt hier klicken. Keine Ahnung,
ich was. Ich bekomme auch ein Hakenkreuz inzwischen einfach nur als For You-Page. Und früher hätte ich was mal darauf gesagt, okay, man ist für seine eigene For You-Page verantwortlich mit dem Algorithmus, aber irgendwie funktioniert es auf dieser Plattform nicht mehr.
Also es ist wirklich völlig Wahnsinn, was aus dieser Plattform geworden ist, und du kannst dich da einfach nicht mehr bewegen, ohne irgendwie absolut schlechte Laune danach zu haben. Also es funktioniert leider einfach nicht mehr, und man kann es auch einfach mit seinem Gewissen, glaube ich, irgendwann nicht mehr vereinbaren. Genau, deswegen, ja, wir werden es wahrscheinlich sowieso irgendwie dann als Beitrag auf der Plattform nochmal diskutieren.
Ja, aber das wäre gut. Ja, also das ist jetzt hier keine Bene-Wissen-Geschichte, es geht ja tatsächlich prima um die Twitter-Bubble, und ja, bitte offen. Ne? Also wir freuen uns über jeden, der eine Idee hat, der gerne auch mit uns die Idee dann durchzieht und sich dann da wiederfindet. Aber ich glaube, wir müssen es einfach ganz offen diskutieren, weil ich glaube, ich bin von keiner der Alternativplattformen restlos überzeugt. Aber wie du schon sagst, Martin, also das, was Twitter halt mal war vom Typ, der war eigentlich ganz cool.
Ich glaube, müssen wir jetzt auch hier nicht irgendwie die Zuhörer, die es gar nicht betrifft, irgendwie damit nerven. Also ich glaube, man kann eher noch den Bogen irgendwie dann spannen. Nächste Woche ist Bundestagswahl, geht wählen und informiert euch davor und wählt irgendwas Demokratisches.
Ja, wählt nicht, was ihr auf Twitter seht.
Und macht einen Faktencheck, nicht nur hier im Podcast, sondern auch bei den Sachen, die euch manche Leute versprechen. So.
Ja, genug Downer.
Jo.
Kommen wir also zu Bene, wir wissen, auch wenn Bene nicht hier ist. Wir haben in der letzten Folge, ich glaube, das war die offensive Folge zum Schanzer Best-of der letzten 20 Jahre, haben wir Bene zu wissen gehabt, wie wir unser neues geniales Sturmduo, sorry, guck mal, es ist gealtert wie frische Milch, Alter. Also Gröning und Seidler, die Älteren werden sich erinnern, das war ein richtig geiles Sturmduo vor Weihnachten. Jetzt kannst du das wirklich in der Pfeife rauchen. Trotzdem haben wir gedacht, wir brauchen da einen Spitznamen. Und zur Auswahl standen Zeitling, Gründler, der Kleine und der Große, wo auch immer der herkommt. Ich bin immer noch total verwirrt, wie Martin den da reinbekommen hat. Und Dennis Dynamite. Und jetzt darfst du dreimal raten, auch wenn du schon sprichst, Moritz, wer aus dieser Auswahl wohl gewonnen haben könnte.
Es muss Dennis Dynamite gewonnen sein.
Es muss Dennis Dynamite gewonnen sein. Also ich muss sagen, es war ein Erdrutschsieg für Dennis Dynamite. Aber wir sagen, im Schanzer Forum war es ausgeglichen. Auf allen anderen Plattformen was, aber bei Spotify glaube ich auch hart ausgeglichen, aber die ernstzunehmenden Plattformen, Facebook, Instagram und Twitter.
Ist Twitter jetzt auch auf da?
Ja, egal. Da bin ich jetzt auch drauf.
Das ist Twitter.
Drehen wir uns auch immer so hin, wie es ist.
Ist für unsere Bubble ernstzunehmend und deswegen hat der Dennis Dannemann wirklich mit einem Erdrutschsieg das Ding abgeholt. Aber Platz 2 und 3 waren relativ eng. Das hat dann aber Facebook doch sehr stark begünstigt, dass das Gründler geworden ist. Platz 2. Und Zeitling auf Platz 3. Und ich glaube, Martin hat sich einfach mit mehreren Accounts irgendwo eingeloggt, um dann 5 Stimmen für der Kleine und der Große zu generieren.
Der war nicht mal von mir der Vorschlag, der war von Passi.
Ach Quatsch.
Also ich hätte auf jeden Fall mit Zeitling gestimmt.
Zeitling finde ich schon auch ganz gut.
Ist grandios.
Aber also der Vorteil natürlich bei Dennis Dynamite ist natürlich jetzt, dass Gröning ja zum Ende der Saison dann geht, aber wir ja den neuen Dänen geholt haben, das heißt, Dennis Dynamite kann einfach weiterlaufen,
das kann er,
sofern oder, der halt einschlägt. Ja.
Oder der neue Däne bringt auch nichts und Dennis Zeitler heißt einfach Dennis Dynamite und scheiß an.
Genau.
Ja.
Also
und immer perfekt, sehr gute Wahl für euch da draußen. Und jetzt ist nur die Frage, was ist denn heute unsere Pinnabis-Wissen-Geschichte?
Ja, also ich hatte mir im Vorfeld überlegt, habt ihr denn den neuen Schal im Fanshop des FC Ingolstadt?
Alter, das ist eine Frechheit, Mann.
Nee, habe ich
hast nicht. Nicht gesehen?
Also, wir werden es vielleicht auch nochmal verlinken.
Den
und zwar gibt es im FC Ingolstadt Fanshop jetzt einen Schal mit Taschen.
Ach, doch, natürlich. Sorry. Jetzt.
Und zwar wird er ja irgendwie auch ein bisschen angepriesen, dass man da irgendwie sein
Bier reinstellen
kann. Also, ich weiß nicht, auch da vielleicht Frage erstmal in die Community, hat sich jemand den Schal gekauft und dann mal versucht, ein Bier damit zu transportieren. Also ich kann mir aus meinem physikalischen Grundwissen irgendwie vorstellen, dass das eine Riesensauerei wird.
Ganz schlimm finde ich auch, ihr weiß es jetzt von dem Social Media Post, da ist der einer drauf, der den Schal offen trägt, aber gleichzeitig so dieses Bier in diese Tasche stellt. Ihn aber natürlich nicht, dieses Bier natürlich nicht loslässt. Weil ich gerne wissen würde, was passiert, wenn du den Schal
das offen meine ich trägst. Ja,
das muss an stellen. Diesem grandiosen Social Media Post gelegen haben.
Ja. Was genau?
Dass das nicht funktioniert.
Dass das nicht funktioniert, ja.
Niemals.
Probier's aus.
Niemals. Auf gar keinen Fall.
Ja, aber
was kosten die Dinger?
15
oder so. Ja, wahrscheinlich irgendwie 25 Euro.
Wie 25 Euro.
Ja, keine Ahnung, wie viel halt sowas in einem offiziellen Fanshop kostet.
Können wir bitte völlig mal überteuert. Fakten checken, Leute.
Ach, komm, jetzt brauchen wir auch nicht mehr
anfangen. Ich fact-check. Du musst mir ja noch sagen, was eigentlich die anderen Möglichkeiten sind. Was
ist also eine Frage? Die Frage ist jetzt im Endeffekt,
17,95. Sorry. 17,95.
Ja gut, aber Spaß dir 15.
Da muss man ja sagen, also da kriegt man am Fanstand wesentlich günstigere Sachen.
Vielleicht sollten wir überlegen, den am Fanstand einfach in ähnlichem Design für weniger zu verkaufen.
Ja. Weil das ist auch hässlich.
Also die Frage ist ja im Endeffekt, also wir sind uns eigentlich, Bier kann man da nicht unfallfrei irgendwie transportieren da drin. Was transportiert man denn dann in dem Schal mit Taschen? Das wäre meine Benefits-Wissen-Frage.
Müssen wir da Antwortmöglichkeiten vorgeben? Wahrscheinlich. Da müssen wir die auch offen stellen. Da
müssen wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen kreativ werden.
Aber wir können die eigentlich auch offen stellen.
Können die ja offen stellen, aber es ist dann auf.
Aber wir würden ja sonst immer der Kreativität unserer Hörer und Hörerinnen vorgreifen.
Also ich habe schon irgendwie auf Twitter irgendwie gelesen, links Marihuana, rechts ein Bengalo.
Okay. Ja, da schreibt der Moritz direkt mal mit.
Okay, ja, Moritz zeigt hier gerade eine Nachricht für links Quarzhandschuhe und rechts Mundschutz.
Viele Grüße.
Das ist für Arbeitssicherheit, oder?
Ja, genau.
Ah, okay.
Der Vorschlag
kam übrigens. Weil es ja auch so kalt war.
Ja. Der Vorschlag kam übrigens aus dem Dach hängen.
Ah ja, wunderbar. Ja, bin da offen. Also wir können uns jetzt da wunderbare Vorschläge vorüberlegen oder wir lassen.
Ja, dann machen wir doch das offen. Also
habt ihr denn selbst irgendeinen sinnvollen Vorschlag, wenn das Bier nicht funktioniert? Vor allem im Zweifel will ich doch mein Bier warm haben, oder? Das wird doch extrem warm werden in einem Mollschal, wenn es da reinpasst.
Also wenn es so kalt ist wie am Samstag, dann nicht.
Du kannst dein Handy reinstecken, damit du live im Blog filmen kannst.
Ja, oder, stimmt. Oh,
oder beim Boxen?
Ja, auch gut, aber also gerade das Handy für die Influencer im Stadion, für die Stadionvlogger, haben wir übrigens auch viele. Ich weiß nicht, ob ihr auf den ihr alte Hase auf den neuen Plattformen unterwegs seid, TikTok und Co. Da gibt es ganz viel FC Ingolstadt Stadion-Vlogger.
Wo? 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 Schreibt das mal mit, das könnte alle irgendwo. Das hat er gesagt. StudiVZ.
Wir sind seit Ende letzten Jahres auf Instagram, also bis wir auf TikTok sind, das dauert
ein bisschen. Ja, da noch. Aber da haben wir extrem viele Stadion-Vlogger und für die ist es ja perfekt. Kannst du dein Handy einfach reinstecken, oben guckt die Kamera noch raus.
Oder steckst die Hände immer so rein und klatscht dann so mit dem Schal.
Ja, dann wird man automatisch, steht man ein bisschen breiter da, wird die Süd voller.
Stimmt.
Hat auch Vorteile.
Das ist die erste Reihe von.
Also haben wir jetzt dann doch schon die Antwortmöglichkeiten: Bengalo, Kamera,
Hände.
Ja, ich würde trotzdem irgendwas offen. Ich glaube, wir hemmen hier Leute.
Ja. Okay, also seid kreativ.
Seid mal kreativ. Macht sich wie wir können nur ragen hier die ganze Zeit.
Genau. Bene ist sauer, wenn ihr nicht kreativ seid.
Ja, aber er will es ja wissen. Ja gut, haben wir noch was?
Ja, vorher bei den Transfers hatte ich noch vergessen, vielleicht ist als Abschluss tatsächlich sogar ein ganz on a high irgendwie die positive Nachricht. Zwei Ex-Schanzer sind zurück im Verein mit Nico Antonic ist zurück, hat seine Karriere beendet und ist
als Co-Trainer der
U16, glaube ich.
16?
Genau, also startet sozusagen ganz unten. Das konnten andere ehemalige Verteidiger beim FC Ingolstadt nicht übers Herz bringen, dass sie da so einsteigen.
Und hart geschossen am Ende.
Ja, genau, da wird nochmal ausgeteilt. Und genau, Publikumsliebling Tobias Schröck, das fehlende Puzzleteil, ist auch zurück und zwar trainiert aktuell bei der U21 mit.
Ja.
Hat auch schon Testspiele gespielt und wir glauben, es sind ganz gute Dinge, dass er dann auch da die Rückrunde in der Bayernliga noch spielt.
Ja, und vielleicht auch im Sommer dann mehr als nur Spiele beim FCI. Muss man gucken. Ich meine, hat er ja auch.
Weißt du, mit mehr dann Profivertrag oder weißt du mit mehr.
Ja, natürlich zwischendurch. Aber ich meine, Tobi Schröck hat ja irgendwie selbst auch nie ein Geheimnis drum gemacht, dass er, ich glaube, einfach aktuell noch gucken wollte, ob es irgendwelche Angebote für ihn ergeben. Ich vermute mal, da jetzt bei der U21 mittrainiert, hat sich da nichts für ihn Passendes ergeben. Das heißt, dann war ja sein nächster quasi geplanter Schritt eigentlich auch immer das Karriereende und demzufolge vielleicht die Aufgabe irgendwo im Verein beim FC. Würden wir uns nicht alle freuen.
Nachfolger von Peter Jacke.
Mal schauen. Sehen,
ne? Also zumindest sympathischerer Einstieg von beiden nach ihrem Profikarriereende zumindest, als wir das in den letzten Monaten erlebt haben. Und damit
beenden wir das für heute. Es war sehr schön mit euch.
Es war vor allem sehr lang.
Endlich konnte ich mich wieder aufregen. Es war sehr schön, dass du da warst, Moritz. Es macht sehr viel Spaß. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Und bis dahin, hoffentlich ist die Phase bald rum. Servus, Schanzer. Servus.
Servus.